Futter bei die Hühnen. Folge 31 mit Stefan Hübner. Hör auf Mutti. Moin und herzlich willkommen zur Folge 31 unseres Butter bei die Hühnen Podcasts. Ja, super, klasse, dass wir es wieder bei der Avacon in unserem Podcast-Studio, können wir es ja fast schon nennen, durchführen dürfen. Und wir sind vollzählig, wie immer muss man fast schon sagen, Kajetan an meiner linken Seite. Moin, Kajetan.
Moin, moin. Und durchs Programm führt routiniert, wie immer, Wolfgang zu meiner Rechten. Zu meiner Linken sitzt Torben.
Ja, moin, hallo. Ich mach's kurz. Es ist schon quasi Tradition, den Gast, den wir jetzt hier haben. Zu meiner Linken dann Stefan Hübner. Hallo.
Moin, ich grüße euch. 31 Folgen schon.
Jetzt, wo du sagst, ja.
Unglaublich, ja. Wahnsinn, cool.
Ja, und wir brauchen dich nicht vorzustellen, glaube ich, aber wir wollten mal hören, wie du dich vielleicht auf Italienisch vorstellen würdest. Geht das noch?
Oh, ist lange her, ne?
Ja, nur so kurz ein bisschen.
Ja, wie soll ich mich vorstellen, wie ich heiße?
Zum Beispiel.
Allora, io mi chiamo Stefan Hübner, sono primo allenatore della prima squadra del Lüneburg. Un grande piacere per me di essere con noi stasera.
Wow. Das hört sich schön an. Ich habe es, glaube ich, auch im Grunde genommen verstanden, so einigermaßen. Und wie war noch mal dein Spitzname, dein Kampfname?
Il Muratore, der Maurer, weil Block heißt auf Italienisch Muro, also so wie die Mauer. Und ja, das hat damals bei mir ganz gut funktioniert, das Blocken. Und habe auch irgendwann, glaube ich, mal von einem Fanclub, von einem Verein einen Pokal bekommen nach der Saison in Form eines Ziegelsteins mit Maurerkelle obendrauf. Das war sehr, sehr nett.
Ja, sehr hübsch. Ne? Okay, international wird es später dann auch nochmal, also öfter mal. Aber zuerst mal wollten wir wissen, wie war denn dein Sommer? Was hast du die ganze Zeit gemacht, so lange Zeit?
Ohne Familie. Mein Sommer war Familie. Ganz bisschen Urlaub. Waren an der Nordsee, auch nicht weit gefahren, weil wir auch so ein paar Dinge zu organisieren hatten, ein paar Termine hatten, so im Privaten mit der Familie. Und von dem her, ja, unspektakulär. Ganz, ganz gemütlich hier mit Familie. Meiner Frau viel den Rücken freigehalten, die auch ihr eigenes Business hat und die dann im Sommer immer an erster Stelle kommt und ihre ganzen Termine einloggen kann und ich dann übernehme, so wie es jetzt im Winter halt viel andersrum ist. Wo, ja, Winter ist einfach immer super intensiv mit der Mannschaft. Es ist ja so gut wie kein wirklicher, komplett freier Tag. Also es gibt ja auch keine Wochenenden oder keine Sonntage in dem Sinn. Ja, deswegen wechseln wir da so ein bisschen die Rollen im Sommer.
Und wie gefällt's dir?
Oh, gut, gut. Also es ist sowieso immer Sommer, ich habe immer riesen Respekt, wenn ich Trainer sehe, die Doppelbelastungen machen. Also im Winter in Vereinen, im Sommer in der Nationalmannschaft, wo ich dann so denke, oh, wow. Also auch mit Familie noch und Kindern und habe ich immer großen Respekt vor. Und auch, ich glaube, du wirst natürlich gut als Trainer darin, Trainings zu planen und Gegner vorzubereiten, taktisch irgendwie zu denken, weil du das ganze Jahr über machst. Ich glaube, was dann so ein bisschen mir fehlen würde, wäre so Zeit zum Reflektieren, was zu lesen, mir ein Thema rauszusuchen, in dem ich mich weiterentwickeln will. Weil dafür hast du dann kaum Zeit, ne, so ein bisschen zu reflektieren. Und ja, deswegen genieße ich die Zeit im Sommer immer sehr.
Und welches Thema, jetzt müssen wir ja fragen, und welches Thema hast du dir rausgenommen?
Für dieses Jahr?
Ja.
Kommunikation.
Okay, dann sitzt du ja hier schon mal richtig.
Absolut.
Also
absolut.
Du kannst uns erzählen erstmal, wie Kommunikation funktioniert.
Ja,
also,
erzähl mal, wie geht so ein Podcast?
Kommunikation ist, glaube ich, ich meine, weiß ja jeder von uns auch im Job oder der im Team arbeitet oder auch der zu Hause ein Team hat. Das ist immer so eine, also ich glaube, so eine Kunst, wo man nie wirklich ankommt, wo es aber immer wert ist, sich irgendwie mal mit zu beschäftigen und vielleicht noch ein bisschen weiterzuentwickeln. Ne? Also ich nehme jedes Jahr mir so ein Thema. Das eine Jahr ist es dann vielleicht mehr im Athletikbereich, wo ich mal gucke, wo kann ich da Upgrades machen. Ein anderes Mal ist es sehr im Volleyball. So letztes Jahr war ich in Kanada, da war Volleyball dann sehr Thema. Ja, und dieses Jahr war einfach so ein bisschen Kommunikation und weil das ja, das betrifft ja jeden Bereich, das betrifft auch einen technischen Bereich, weil es geht ja auch darum, wie spreche ich mit jemandem, wenn es um vielleicht technische Veränderungen geht, was immer nicht so leicht ist, ja, was für einen Ansatz wählt man da und von dem her finde ich das Thema unheimlich spannend.
Aber es war nicht volleyballmäßig verbunden, es ging um allgemeine Kommunikation, ne?
Ja, also es ist schon so ein bisschen aus dem Sportkontext, aber ja, ich glaube geboren, also das, womit ich mich da beschäftigt habe, ist auch aus einem anderen Bereich, also aus dem Bereich mit, ja, glaube ich, sehr schwierigen Fällen, auch aus dem Suchtbereich und so weiter. Und ja, von dem her, ja, spannendes Thema. Ich hoffe, dass es mich weiterbringt und dass ich ein paar Dinge besser machen kann in dem Bereich.
Ja. Oder anders ausprobieren erstmal, nicht?
Ja, auf jeden Fall, ne? Ausprobieren. Ich glaube, so ist das immer. Ausprobieren, passt es zu mir? Wie passt es zu dem Team? Wie passt es zu den Leuten, die wir so haben? Und dann da so ein bisschen seinen eigenen Weg zu finden. Es geht ja auch nicht immer nur darum, was zu nehmen und das eins zu eins so zu machen, sondern welche Dinge passen zu mir und was funktioniert in meinem Kontext. Immer spannender Prozess.
Und du hast ehrlich nicht so ein bisschen nach VNL geschielt im Sommer oder so?
Wenig. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich privat wenig Volleyball gucke.
Okay.
Aber wir haben, meine Frau ist ja auch Volleyball interessiert und es läuft schon, aber bei uns läuft dann querbeet. Also da läuft Beachvolleyball, da läuft die Frauennationalmannschaft, da läuft mal die B-Nationalmannschaft, irgendein Stream oder also wir gucken da wirklich ganz bunt durcheinander. Aber habe ich VNL-Spiele irgendwas im Stream geguckt von den Männern? Ich glaube, von den Deutschen mal ein, zwei Spiele, die wir dann, wo wir nebenbei nochmal was angemacht haben. Aber sonst nicht so viel. Ich gucke die Spiele, also es ist nicht, dass ich die Spiele nicht gucke, aber ich gucke sie nicht live. Also ich gucke jetzt viel, wenn ich mich irgendwann ja dann auch volleyballmäßig eingroove auf die Saison, da habe ich eine Software, wo alle Spiele drin sind. Da klicke ich aber dann relativ schnell durch, was ich sehen will. Das heißt, ich muss mir kein Live-Spiel angucken, sondern ich gucke mir die Dinge an, die mich interessieren. Ja, die Spiele sind ja kodiert dann, das, was Christian bei uns macht. Und dann kann ich bestimmte Filter setzen und so kann ich sehr schnell eigene Spieler von uns, was haben die im Sommer so gemacht, und auch einfach, was passiert gerade so auf Top-Niveau. Also nicht falsch verstehen, dass ich das nicht gucke, aber ich gucke es wenig live. Also ich gucke mir die Spiele hinterher mit unserer Software an. Ne?
Das heißt, wie muss ich das verstehen? Muss Chris tatsächlich diese Punkte setzen und sagen, an dem?
Nein.
Oder
nein.
Funktioniert das automatisch?
Also das wäre mal, wenn wir irgendein Spiel kriegen von der B-Nazio oder von Junioren was und uns interessiert das mal, dann kann es mal sein, dass er da mal was nachscoutet. Aber eigentlich ist es eine Software, wo die Spiele gescoutet drin sind.
Also du springst quasi von Spieler zu Spieler oder zu bestimmten Punkteständen oder irgendwelchen.
Ja, ich kann zum Beispiel mir angucken, ich will mal gucken, was. Dann stelle ich mir eine Frage, wie wollen wir unser erstes Tempo laufen in dem Läufer? Irgendwie tun wir uns da immer so ein bisschen schwer. Mal gucken, wie machen die Amerikaner das, wie machen die Italiener das? Und dann kann ich genau das angucken. Ich kann sagen, okay, den und den Läufer, Angriff aus der Annahme, gute Annahmen und dann gucke ich mir das an. Ne? Oder was haben Spieler für Lösungen aus schwierigen Situationen? Und also das kannst du dann sehr detailliert dir einfach, und dann kriegst du nur die Sachen gefiltert. Und da klickst du dann sehr schnell durch und dann gucke ich das, was mich interessiert, irgendwie zielgerichtet und in deutlich weniger Zeit. Ja.
Und so die Filter lagen auch mal bei Jan Böhme oder bei Erik Röhrs oder?
Ja, natürlich gucken wir uns die Leute an. Ja, wir gucken, hey Mensch, wie schnell spielt er jetzt in der Nationalmannschaft? Oh, was wollen wir für ein Tempo spielen? Und wie entwickelt er sich? Wie läuft es bei ihm? Auf jeden Fall. Ne, da gucken wir schon immer drauf. Oder auch Leute, die wir perspektivisch beobachten. Ja, das ist ja dieses Spielerscouting ist so ein fortlaufender Prozess. Das ist jetzt nichts, was immer nur mal kurz stattfindet und dann nicht mehr, sondern das ist wie so eine Datenbank, die fortlaufend geführt wird, ne, wo man Spieler beobachtet, wo man weiß, die sind vielleicht noch im College, sind in ein, zwei Jahren fertig, wen will man da beobachten, oder bei uns aus den Junioren und ja, auch dafür ist es dann unheimlich praktisch. Wenn ich noch überlege, früher als ich Spieler war und als ich junger Spieler war und Volleyball gucken wollte, saß irgendwie mit Videorekorder vom Fernseher und du wusstest, dann kommt die Übertragung, hast du aufgenommen und dann kam irgendwann Werbung und dann hast du Stopp gedrückt und dann wieder Start und hinterher hast du dir den Fetzen, den du vielleicht hattest, 20 Mal angeguckt. Ne? Heutzutage, du findest ja alles online. Ne? Und also jetzt auch mal weg von der Datenbank. Wenn jemand, wenn ein junger Spieler heutzutage Volleyball gucken will, auf hohem Niveau, was ich immer jedem empfehlen würde, findet man so viel. Ne? Ist ja ein Traum.
Ja, wenn es nicht gerade hinter einer Bezahlschranke ist, also
so findest du es. YouTube hast du so viele Clips und so viel. Also früher, es war, also für mich, es gab nichts, ne? Es gab dann mal irgendwie, irgendwann wird man vielleicht mal so, ich weiß nicht, das Olympiafinale von 88, das kenne ich, glaube ich, auswendig, so, weil das war eins der wenigen Spiele, was dann im normalen Fernsehen übertragen wurde, aufgenommen. Doch, Stelian Moculescu, damals Co-Kommentator, glaube, kenne ich auswendig auch, was er erzählt hat. So, ne? Das und dann so. Und dann abends ins Training und die Dinge nachgemacht. Ne? Also so passiert ja auch Lernen ganz viel. Das ist ja jetzt spannend, auch bei meinen Kindern sehe ich dasselbe. Und mein Großer, der guckt und dann wird das nachgemacht, irgendwie imitiert.
Ja, ich glaube, das ist eben heutzutage so. In deiner Zeit war es eben noch ganz anders, da konntest du es nicht machen.
Trotzdem hast du dann, was war früher? Früher, wir haben dann Beachvolleyball gespielt in Hamburg im Stadtpark und da waren dann noch die großen Namen aus Hamburg früher, Mackeroth und Voss und Brag, und die haben da gespielt. Und du hast dir trotzdem Volleyball auf gutem Niveau angeguckt. Oder die erste Mannschaft in deinem Verein, die Regionalliga gespielt hat. Ne? Okay. Also immer guten Volleyball zu gucken, irgendwie über deinem Niveau, ist einfach immer gut.
Wie findest du das eigentlich grundsätzlich, wenn Spieler, die in der nächsten Saison unter dir spielen für die SVG, den ganzen Sommer beschäftigt sind? Jetzt, also ich weiß nicht, ob Erik Röhrs, weißt du es schon, ob er jetzt auch bei der Olympia-Qualifikation dabei ist,
macht
er mit. War er quasi den ganzen Sommer unterwegs. Jan Böhmer hat ja ein bisschen Pause gehabt. Auch weil es, glaube ich, bei ihm körperlich irgendwann nicht mehr so weiterging. Aber ist das ein bisschen zweischneidig oder findest du das grundsätzlich positiv?
Positiv. Ja, zu 100% positiv, weil das einfach ein Zeichen ist, dass wir hochwertige Spieler haben. Also, ja, wer hat nicht gerne Spieler von hoher Qualität? Ne? Und ich glaube, ich bin da auch entspannter, weil ich habe das selbst 10, 15 Jahre so gemacht. Ich habe fast nie eine Saisonvorbereitung gemacht. Und die Leute trainieren die ganze Zeit auf gutem Niveau. Die sind körperlich fit. Ich glaube, man muss schon dann so ein Auge drauf haben, wenn der zurückkommt. Und wie sieht er aus? Und wo gibt man irgendwie mal Räume zum Durchpusten? Du kannst ja nicht alle gleich behandeln. Ja, also das ist schon so ein bisschen, muss man gucken, wie man es dann dosiert. Aber vom Grundsatz her finde ich es positiv. Und natürlich musst du dann auch damit leben, dass, wie es jetzt bei Jan war, der eine unheimlich hohe Belastung hatte. Das ist ja ein Wahnsinnsentwicklungsschritt von da, wo er hergekommen ist, bevor er zu uns gekommen ist, bis jetzt Nationalmannschaft, was in diesem letzten Jahr passiert ist und dann noch an Umfängen für ihn. So, da hat sich der Körper einfach hier und da gemeldet. Und wir haben uns jetzt entschieden, einen ganz vorsichtigen Weg dazu wählen, ihn langsam, behutsam aufzubauen. Klar, damit muss man leben. Das macht das jetzt nicht einfacher, so für mich als Trainer, so diese Vorbereitung zu planen und die Belastung zu steuern. Ne? Ich werde dann immer ganz hellhörig, wenn bei irgendjemandem, den wir jetzt haben, wo ich weiß, die Belastung ist gerade höher für die, dann sagt, oh, ich merke es bisschen hier, ich merke es bisschen da, dann bin ich so, oh shit. Also muss man dann sehr vorsichtig sein, aber es ist, ja, das ist nicht so einfach dann. Dann alle wieder so zusammenzubringen, dass sie gleich belastbar sind. Das ist so die Herausforderung für den Trainer oder für uns als Betreuerteam mit Physios alle zusammen. Aber vom Grundsatz 100% stehe ich dahinter, wenn Leute was mit Nationalmannschaft und B-Nationalmannschaft und so. Das sind unglaubliche Erfahrungen, wo du was lernst, wo du auch Jan, wenn du siehst, wie der jetzt zurückkommt als Persönlichkeit, viel mehr Lieder schon durch die Zeit, ne? Weil das ist, wie gesagt, auf sehr, sehr hohem Niveau, wo er sich da bewegt, jeden Tag im Training. Nochmal über dem, was wir hier bei uns hatten. Ja, das kann einfach nur gut tun.
Würdest du es denn auch so gut finden, wenn jetzt zum Beispiel Georg Rosser bei dir spielen würde? Also jetzt ein relativ alter Spieler. Wir haben jetzt gerade von Erik Röhrs und Jan Böhme gesprochen, die relativ jung sind. Würdest du es da auch noch so positiv bewerten oder würdest du da mal sagen, oh, Georg, nächste Saison gibt's auch noch. Musst du alles wirklich mitmachen oder kannst du ja nochmal 3 Wochen oder 4 Wochen Pause nehmen?
Wenn ich jetzt rein als Trainer und egoistisch hier für mich denken würde, dann würde ich natürlich sagen, oh Mensch, oder wenn jetzt irgendeiner dann vielleicht doch noch eine Sache am Ende nicht mitmacht, sage ich dann auch nicht, oh, das ist jetzt natürlich doof, sondern ja, ist auch nicht schlecht für uns. Mhm. Natürlich sagt man das dann in dem Moment, so jetzt haben wir ihn dann auch wieder. Aber ich muss ganz ehrlich, ich kann das so gut verstehen. Ich habe das auch, Nationalmannschaft war für mich immer sowas Besonderes, ja, für mein Land zu spielen. Da ging nichts drüber. War das clever von mir, da immer hinzufahren zur Nationalmannschaft, auch noch im hohen Alter? Wahrscheinlich viel Geld dadurch verloren und Verletzungen gehabt und was mich dann Geld und Verträge gekostet hat. Aber die Nationalmannschaft war immer das Größte, immer was ganz Besonderes, dieses Gefühl da zu spielen. Und von dem her verstehe ich jeden, auch ob er 20 ist oder 38 ist, der nach wie vor das Feuer dafür hat. Auch wenn Leute von außen, wir können uns das gar nicht anmaßen, sowas zu beurteilen. Auch wann jemand Schluss macht, wenn man so Aussagen hört, ach, der ist über den Zenit und hätte aufhören sollen. Und das, man kann sich da nicht reinversetzen. Wenn jemand einfach dieses Feuer da noch in sich hat und diese Begeisterung, man hat nur ein Leben, lass ihn das ausleben. Das ist seine persönliche Entscheidung. Das steht uns überhaupt nicht zu, da irgendwas zu bewerten. Ich lese das so, man liest das ja so oft dann. Ne? Oh, und der hat den Absprung nicht geschafft und der liest nicht. Was für ein Quatsch. Also das ist seine Entscheidung, wann er den Absprung machen will. Da gibt's kein richtig, kein falsch, nicht den Moment. So, ne? Wenn es für ihn soweit ist, dann macht er das.
Und vielleicht auch ein bisschen kulturell bedingt. Also ich kann mich erinnern, so vor einigen Jahren, war das deutlicher, mehr Rumänen, gerade bei Friedrichshafen auch, und die haben auch im höheren Alter dann noch gespielt. Und so für Deutsche ist das gar nicht so typisch. Also gibt natürlich Ausnahmen, aber.
Ja, aber auch ein Ralf Bergmann war bei Olympia im Alter von, ich glaube, der war auch 37, als wir zusammen bei Olympia waren. Wie gesagt, wenn dir das Spaß macht und du bereit bist, das zu investieren, es hat einen Preis, das ist klar. Dessen muss man sich immer bewusst sein. Das kann körperlich sein, das kann im Privaten sein, das kann. Aber nochmal, das ist derjenige, muss das entscheiden. Und von dem her, ja, auch wenn da ein 37-Jähriger wäre, der noch da Bock drauf hat, ja, würde ich dann nie irgendwie sagen, oh Mann, du bist irgendwie bekloppt, warum machst du das? Dafür habe ich das selbst einfach. War ich selbst so bekloppt, deswegen habe ich da vollstes Verständnis für.
Siehst du eigentlich die Belastung höher heute im Vergleich zu deiner aktiven Zeit als Nationalspieler? Also sind es mehr Wettbewerbe oder längere geworden, dass man weniger sich erholen kann im Sommer?
Ja, ich weiß nicht, ist es so viel mehr geworden? Also jetzt die Nations League, früher hatten wir die World League. Die war ja noch anders organisiert, das war körperlich unheimlich belastend, weil du hast ein Wochenende in den USA gespielt, das nächste Wochenende in Frankfurt, das nächste Wochenende in Brasilien. Wirklich im Wochenrhythmus bist du hin und her geflogen. Ne? Das war körperlich eine unheimliche Belastung. Oder die Frauen hatten früher den Grand Prix, es gab den World Cup schon. Ich weiß gar nicht, ob sich so viel verändert hat. Das hängt ja immer so von den Jahren zusammen, was ist an Qualis, wie viel Qualis muss man spielen als Nation, wie gut ist man im Ranking. Ich hatte schon die unterschiedlichsten Sommer. Wir hatten schon Sommer mit unheimlichen Lehrgangsprogrammen, jetzt gar nicht so viel Spiele, aber ganz, ganz viele Lehrgangstage dann und quer durch Deutschland mit dem Auto fahren. Also ich glaube, dass das Invest und die Belastung, wir haben früher über 100 Tage im Sommer gemacht, das machen die jetzt auch. Ich glaube, die Spiele sind ja manchmal gar nicht so schlimm. Man spielt gerne als Spieler und ich glaube, das geht noch ganz gut, dass es bei uns so klar getrennt ist, Sommer, Winter. Andere Sportarten wie Handball, die dann ständig hin und her springen, wo wirklich zwischen Verein und Nationalmannschaft auch im Winter dann noch, die ihre Großereignisse auch im Winter haben, natürlich auch nochmal eine andere Hausnummer. Ich glaube, der Sommerkalender im Volleyball ist ziemlich lang. Also es ist manchmal eher, dass man denkt, dass die Vereinssaison ein bisschen länger sein könnte, ne? Dass die relativ beschnitten wird am Anfang und am Ende.
Ja, vor allen Dingen am Anfang habe ich das. Also für mich jetzt, so als Fan würde ich jetzt sagen, so langsam könnte ich jetzt mal wieder in die Halle oder in die Arena und mir mal was angucken.
Zumindest. Ja, ich glaube, sie könnte länger gehen. Also wir hören zu früh auf.
Also du meinst die Hauptrunde sozusagen. Also
ja, nee, einfach, ja, welcher Modus auch immer, aber unser Produkt ist zu kurz. Ne? Wenn du das immer siehst, alle anderen Ligen spielen länger als wir in Deutschland. Ne? Handball, Basketball, ja. Das geht bis in den Juni rein teilweise. Und bei uns ist April, Anfang Mai, ist dann Schluss.
Aber ein erster Step ist ja getan. Wir haben seit längerem mal wieder eine 12er-Liga. Ist ja ein interessanter Aspekt. Wie ist es macht sowas, wenn ich jetzt mal schon auf die Bundesliga schaue, macht das Scouting dann noch aufwendiger jetzt? Wie siehst du das? So Vorbereitung, ist das einfacher mit wenigern oder ist das schwieriger?
Naja, du hast dann Teams, die du mehrmals spielst. Trotzdem musst du immer noch mal wieder drauf gucken. Hm. Jetzt hast du ein bisschen mehr Teams, die du vorbereiten musst. Ja, weiß ich gar nicht. Es ist ein bisschen anders. Vielleicht ist es ein Tick mehr, aber das ist so eine Routine, die da immer so abläuft. Okay. Da finde ich es auch abwechslungsreicher eher ganz schön.
Ja, ja.
Nicht
ja.
Immer gegen dieselben spielen.
Also wir freuen uns auch, dass wir woanders mal wieder hinreisen dürfen.
Ja, weil ich glaube, es ist so ein, jetzt mit diesem Schritt, den wir jetzt gegangen sind, da in der Liga jetzt die Teams reinzunehmen, so ein paar Standards zu lockern. Ich glaube, man muss da sehr gut hingucken, auch die nächsten Jahre, weil ich glaube, es sollte sich nicht dahin entwickeln, dass für die neuen Teams das so bequem wird, reinzukommen und man kann sagen, ja, jetzt sind wir auch mal in der ersten Liga und haben auch mal erste Liga gespielt, sondern ich glaube, es ist wichtig zu beobachten, dass sich da an den Standorten, dass die sich weiterentwickeln wollen, versuchen wollen, einen ähnlichen Weg zu gehen wie Teams, wie Herrsching, wie Gießen, wie wir über die letzten Jahre. Ich glaube, das ist wichtig, weil sonst wird das, dann macht es mehr Sinn, du bleibst in der kleinen Liga und spielst öfters gegeneinander.
Das wäre für mich genau das Kriterium. Ich sage, okay, ihr habt 3 Jahre, wo wir euch garantieren, dass ihr nicht absteigt, aber in den 3 Jahren muss auch eine Entwicklung sein. Und wir hatten ja auch genügend Beispiele in der Liga, wo wir sagen, die spielen seit so und so vielen Jahren schon in der ersten Liga und da ist nicht wirklich was passiert.
Ja, ich glaube,
das kann man ihnen nicht unbedingt immer vorwerfen.
Ja, der Antrieb muss aber da bleiben, weiterzukommen. Also das, ich meine, das haben wir hier. Ich als Trainer habe das, wir von den Spielern verlangen das auch für mich ist das wichtig, dass ich das auch im Verein spüre, ne? Dass nicht so eine Zufriedenheit, nicht so ein, naja, ist das nicht so wie so ein Lehrer früher, der immer seine Matrizen wieder durchnudelt und jedes Jahr wieder das gleiche Programm abspult, ne? Sondern einer, der guckt, was gibt's für neue Entwicklungen, wo kann ich mich weiterentwickeln, wo kann ich was spannender machen, attraktiver machen. Ja, so, ich glaube, so.
Attraktiver muss die Liga noch werden, also es ist ohne Frage.
Ja, jetzt ist erstmal bunter dieses Jahr, das finde ich erstmal schon mal schön. Ja, aber wir müssen, denke ich, genau gucken, wo das hinführt. Ne, weil uns hat das auch geholfen, bestimmte Auflagen zu haben, weil das einfach, okay, da müssen wir hinkommen. Jetzt müssen wir Wege finden, wie wir da hinkommen.
War natürlich auch wahrscheinlich aus deiner Sicht wieder, ja gut, auch die anderen, nicht nur ich habe den Anspruch weiterzukommen mit der Mannschaft, sondern auch noch, was dich begleitet, also der Gesamtverein oder die Geschäftsstelle oder wie du es auch immer bezeichnen magst, also die ganze Veranstaltung, die daneben noch läuft, die muss ja auch sagen, ich möchte weiterkommen, ich möchte ein besseres Produkt haben, ich möchte ein bisschen mehr Musik, keine Ahnung, mehr Sponsoren und so weiter und so fort auf dem haben, nicht nur das Sportliche dann.
Ja, das ist jedes Mal Thema. Wenn wir uns wieder zusammensetzen und es irgendwie darum geht, wollen wir weiter zusammenarbeiten, ist das für mich so ein ganz wichtiges Kriterium. Also wenn das nicht der Fall wäre und ich das nicht spüren würde, ja, dann wäre das irgendwie nicht der richtige Ort auch für mich. Ne? Das finde ich enorm, enorm wichtig. Und ja, viele, viele Träume und Visionen, die da waren, haben sich irgendwie... haben wir in die Tat umgesetzt und
langsam und verzögert, aber ja.
Ja, aber du brauchst auch Geduld manchmal, ne? Manchmal wollen wir auch, dass dann alles zu schnell geht und es war herausfordernd, keine Frage, für ganz viele Leute und viele Leute haben auch echt Substanz und Körner dabei gelassen und auch für Andreas Balburg stimmt keine einfache Zeit mit so einer Seitwärtsbewegung, wo du auf der einen Seite hast du den Sponsoren, den du schon erzählt hast, jetzt passiert da was, dann passiert das doch nicht, dann sagen die, was ist denn jetzt? Und dann so eine Phase, wo das dann auch finanziell nicht so einfach ist, ne? Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir jetzt erstmal sind und jetzt. Es sind ja immer so Wellen. Also es geht nicht nur in eine Richtung, auch jetzt, wir werden irgendwann, da wird es mal wieder kleine Dips geben und auch mal wieder eine Phase, wo es schwieriger wird. Und da wird es dann auch wieder wichtig sein, wie gehen wir damit um als Team, also als Gesamtteam, sage ich jetzt, nicht nur sportlich, sondern mit allen Partnern, die wir haben. Das sind dann auch immer schöne Tests und immer wieder für alle so eine gute Standortbestimmung. Passt das alles so und entwickeln wir uns in die Richtung, die wir uns alle vorstellen.
Was würdest du dir eigentlich für die Neuen wünschen, also für Dachau, für Freiburg, Karlsruhe, Bitterfeld-Wolfen, dass die sich sozusagen auf die Fahne schreiben würden, wenn du mal grob drüber gehst?
Ja, ich glaube, so wie wir das gesagt haben, wirklich so ein Fahrplan, also wo wollen wir hinkommen, ne, aus deren Perspektive? Also nicht so, jetzt sind wir in meiner ersten Liga, wir haben die Möglichkeit gekriegt, sondern okay, wo wollen wir in ein, zwei, drei Jahren stehen, ne? Wo wollen wir da sein? Und dann wünsche ich denen natürlich das, weil du brauchst dafür auch, ach, vieles ist manchmal so Timing, ne, dass dann Dinge auch zum richtigen Moment passieren. So wie bei uns, dieses erste Jahr war ja eine unheimliche Initialzündung. Legst du los wie die Feuerwehr und mit dem Pokalfinale, das entfacht, hat er eine unheimliche Euphorie erstmal entfacht, so, ne? Er hat dann für eine lange Zeit ging das in eine Richtung, dann, wie gesagt, wurde es einfach mal schwieriger, wo sich das mit der Halle verzögert hat, und dann kam noch Corona irgendwann dazu und war keine einfache Zeit, ne? Und solche Momente, auch wie im letzten Jahr, jetzt gehen wir dann erstmals voll in die Arena und dann passieren solche Spiele wie gegen Modena im Europapokal. Wie gesagt, vieles ist so Timing und Momente, die unheimlich viel positiv, auch negativ, aber auch vor allen Dingen, wenn wir jetzt über positive Entwicklungen, die sowas auslösen können. Ne? Und sowas wünsche ich den Teams natürlich auch, dass die ihre Momente haben und wo sich eine Euphorie, eine Begeisterung entwickelt in der Region und in dem Verein und drumherum.
Ja, weil wir hatten ja das letzte Mal Patrick Steuerwald hier dabei, über ein paar Kilometer Entfernung, also über das Internet. Und er hat so gesagt, ja, wir müssen uns entwickeln. Wir sind im Moment noch eine Volleyballabteilung, so habe ich ihn jetzt verstanden, ohne großartig Wirkung nach außen. So, und da habe ich gedacht, ui, da war auch ein interessanter Step. Also so, ja, kommt keiner in die Halle, ich sag's jetzt mal ein bisschen übertrieben, kommt keiner in die Halle und sie wollen jetzt erste Liga machen. Also bin ich sehr gespannt.
Ja, aber so ist das bei einigen, also ich sag mal, jeder Standort hat so ein bisschen seine eigene Geschichte. Ne? Es gibt Standorte, wo dann schon vielleicht Fankultur ist, wie zum Beispiel in Freiburg. Ja. Ne? Auch Dachau, ein Verein mit Tradition und guter Jugendarbeit und immer junge Leute entwickelt und ausgebildet und viele ehemalige Volleyballer, die da noch rumschwirren, also viel Volleyball-Know-how, aber noch ja jetzt lange Zeit sehr, sehr weit weg von Profi-Volleyball einfach, ne, wo der Schritt sehr, sehr groß ist. So hat jeder Verein so eine andere Geschichte. Ne? Bitterfeld, die schon in der zweiten Liga finanziell ganz gut aufgestellt waren, wo der Schritt jetzt nicht ganz so dramatisch war, aber so vom Umfeld und Spielstätte und das dann schwieriger ist. Also alle haben da ihre Herausforderungen, so wie wir das auch hatten am Anfang, die unterschiedlich sein können.
Ne? Ja, komm, lass uns doch mal durchgehen. Die ersten sechs, die zweiten sechs.
Ja, dann lass uns aber bei den zweiten sechs anfangen, weil da sind wir gerade.
Genau, eine schöne also, Überleitung. Ich würde dann auch gleich damit einsteigen. Also die zweiten sechs, siehst du auch so eine Teilung der Liga in sechs und die anderen sechs, also Haching und die Netzhoppers nach dem großen Umbruch, dass sie sportlich ungefähr auf dem Niveau sind wie die vier Aufsteiger?
Mache ich mir jetzt ganz ehrlich nicht so viel Gedanken drüber, wie ich die Liga einteile, wen ich wo sehe. Es kann sich am Ende so rauskristallisieren. Erstmal auf dem Papier wäre das wahrscheinlich naheliegend, sowas zu sagen. Da sind so ein bisschen die Etablierteren, die vom Metat und einfach von dem, was sie jetzt über die letzten Jahre so erlebt haben, wo man das Niveau so einschätzen kann. Und dann hast du viele, die von unten jetzt hochkommen. Oder Netzhoppers, die jetzt einen schwierigeren Moment gerade haben. Aber es ist, ich beschäftige mich jetzt nicht so damit, okay, den sehe ich als 12, den als 11, den als 10, den als 9.
Schade, wollten wir jetzt direkt von dir alles haben.
Ja, also, wir haben also hier.
Und ich dann im Mai darauf festnageln.
Wir versuchen immer einfach Respekt für jeden Gegner zu haben, gegen den wir spielen. Ich glaube, wir waren auch immer eins der Teams, was zum Beispiel gegen VC Olympia Berlin immer mit am ernsthaftesten gespielt hat und am konsequentesten. Teilweise von den Eltern hinterher angesprochen worden, oh, das wäre ja unfair und dass wir so voll spielen würden. Aber das ist so eine Grundhaltung, die wir haben, dass wir jeden Gegner respektieren und für unsere eigenen Standards spielen und nicht gerade das ist auch wichtig, vielleicht in so einer Liga, wo es jetzt mehr Unterschiede gibt, dass unser Standard, nachdem wir uns bewerten, nicht gewinnen oder verlieren ist. Mhm. Weil wenn wir gegen einen schwächeren Gegner gewinnen, aber bestimmte Dinge wir spielerisch nicht so umgesetzt haben, wie wir das machen wollen, muss das unser Standard sein und nicht, es war ein Sieg. Oder wir verlieren gegen ein sehr starkes Team, haben aber viele Dinge einfach richtig gut gemacht. Der Gegner war trotzdem besser und wir zermartern uns dann. Also ich glaube, sich an den eigenen Standards, die man sich setzt, zu messen. Und die können natürlich so ein bisschen mit von außen, wenn man weiß, okay, da sind noch die Top-Teams, in die Richtung wollen wir uns bewegen. Darüber definiert man die so ein bisschen. Aber man spürt das natürlich manchmal bei Fans so häufig. Wenn man gewonnen hat, ist immer alles okay. Und wenn man verloren hat, ist halt nicht okay. Ne? Das, was auch aus Fanperspektive absolut nachvollziehbar ist. Man fiebert einfach mit und man will, dass der eigene Verein gewinnt. Und wenn der verliert, ist halt doof. So, ne? Aber das ist natürlich für uns als Team, glaube ich, wäre es gefährlich, wenn das der Maßstab ist.
Mhm. Da fällt mir jetzt immer ein, also ich habe leider in der LKH-Arena, was heißt leider, immer wenn so ein paar Aufschläge mehr ins Netz gehen oder nicht im Feld landen, sondern direkt ein Fehler sind, dann wird ja leider schon öfter mal gepfiffen. Wie kommt das so bei dir an? Weil das ist ja wahrscheinlich nicht eure Marschroute. Du sagst ja, ihr macht jetzt Aufschläge mit hohem Risiko. Und wenn die ins Netz gehen, gehen die halt ins Netz. Also ist wahrscheinlich ja auch eher gewollt. Also oder, ja, gewollt nicht, aber kalkuliert.
Ja, das spielt ja in dieselbe Richtung. Mhm. Auch da hast du deine eigene Standards, deine Standards, nach denen du spielst. Mhm. Ja, wenn wir sagen, unsere Zielsetzung ist, wir wollen mit 80% ins Feld aufschlagen, was wir auch, glaube ich, knapp geschafft haben in der letzten Saison, gibt es natürlich mal Phasen, wo das immer extremer wirkt. Mhm. Und die die wenn dann natürlich mal mehrere Aufschläge am Stück von uns und vom Gegner sind, dann natürlich kann sowas mal aufkommen. Aber dazu hat Marc Lebedou hat mir letztes Jahr was Spannendes dazu erzählt, zu seiner Einstellung zu Aufschlag, wo sich das mal grundlegend bei ihm geändert hat. Und zwar hat er erzählt, dass er irgendwann mal halt ein Spiel von der Tribüne mitgeguckt hat, wo auch ein ganzer Schwung Aufschlagfehler passiert sind, wo er aber eher in dem Bereich und mit den Fans und wo er da saß, gespürt hat, dass das Emotionen ausgelöst hat. Enttäuschung und Ärger. Und dann im nächsten Moment aber auch, wenn dann das Ass passiert oder der gute Ausschlag, totale Freude und Begeisterung so. Ne? Und gerade das ist ja was den Sport trotzdem mit ausmacht. Auch das, wenn das jetzt nur Erfolg, aber gerade dieses, oh, jetzt ist was passiert, das ärgert mich, das ist negativ, das. Oh. Und im nächsten Moment passiert wieder was Tolles. Oh, dann geht's wieder nach oben. Ich meine, das ist ja das, was das Zugucken auch mit ausmacht. Ne? Und nicht nur, jetzt wird alle Bälle werden nur reingespielt. Und das fand ich ganz spannend. Und trotzdem gucken wir natürlich, wir versuchen so ein gewisses Maß. Wir wissen, wenn wir in so einem bestimmten Bereich aufschlagen mit Fehlerquote und eine bestimmte Wirkung haben, so da sind die Chancen ganz gut, dass wir Spiele auch erfolgreich gestalten. Also es geht weder darum, nur einfach ins Feld aufzuschlagen, noch blind alles zu verballern.
Ja, sind spannende Perspektiven.
Sorry, also für meinen Exkurs jetzt, den ich gerade
angeschlagen habe. Ja, du bist dafür bekannt, immer mal wieder abzuweichen vom Skript, aber das ist auch gut. Dann wird es für Stefan auch ein bisschen interessant, als wenn wir hier alles runterrattern. Ich wollte aber trotzdem noch, wahrscheinlich kriege ich von dir keine Aussage, welchem von den von uns sogenannten unteren sechs, welchem von denen würdest du am ehesten zutrauen, vielleicht mal an die ersten sechs anzuklopfen und ein bisschen Überraschung zu schaffen.
Also jetzt in diesem Jahr oder so perspektivisch für die Zukunft? Also in diesem Jahr. Du, ich glaube, das können jedes Team hat irgendwie Potenzial. So, ne? Freiburg hat vielleicht eine Heimspielstätte, wo richtig Alarm ist. So, dann Bitterfeld oder Dachau, nehmen wir Dachau, vielleicht eine schwierige Halle, wo es nicht einfach ist zu spielen. Sehr flach, sehr ungewohnt, also nochmal flacher als die Gellersenhalle. Was dann wieder ungewohnt ist für viele Teams, kann dafür eine Überraschung sorgen. Und wer weiß, was in Bitterfeld ist. Auf einmal entsteht eine Euphorie, das ist so eine bisschen blecherne Halle, da kannst tierisch laut, glaube ich, den werden. So, vielleicht wird das auch ein interessanter Heimspielort. So, dann haben andere Teams, wir haben Doppelbelastung mit Europapokal und müssen vielleicht auch hier und da mal dosieren, ein bisschen rotieren und von dem her traue ich das jedem zu, auch mal. Also das ist ja das, was ich meinte. Manchmal ja, wünsche ich natürlich auch so Teams, dass sowas passiert und dass da, dass das so ein bisschen was auslöst. Natürlich nicht gegen uns, das ist klar. Es kann gegen die anderen Teams passieren, möglichst. Aber ja, also warum nicht? Da kann mich da gar nicht auf ein Team festlegen. So, ne?
Also für meinen laienhaften Blick, wenn ich auf den Kader gucke, dann sieht mir Bitterfeld noch so am professionellsten aufgestellt aus von den Spielern her. Also so, dass die Hälfte ungefähr eher als Profis einzuschätzen ist. Bei den anderen sind es dann vielleicht eher so 3 Spieler aus dem Kader, 2, 3 Spieler, die wahrscheinlich mehr oder weniger unter Profibedingungen trainieren können.
Ja, ja, wenn das jetzt die einzige Grundlage ist, nach der man drauf guckt, dann hast du wahrscheinlich recht, ne? So, dann, wie gesagt, ich glaube, dass andere Dinge mit reinspielen können, wie eingespielt so ein Team ist und was für eine Energie entsteht in so einer Truppe. Du kannst bei so einem Team dann plötzlich auch nachher sagen, am Anfang sagst du, oh super, die haben viele Profis. Und dann läuft es nicht so gut, dann sind da, ja, alles Söldner, die haben jetzt hier nur und war gar keine Begeisterung, ist gar kein Team entstanden, so. Dann kann das plötzlich so rumlaufen. Also ich glaube, da gibt es nicht immer so das.
Hatten wir ja letztes Jahr mit so ein bisschen mit Friedrichshafen. Die wurde ja auch schon ganz schnell als Söldner-Team verschrien zu Anfang.
Ja, also das ist, glaube ich, manchmal dann, wie es denn gerade so läuft, wird das so ausgelegt. Ne? So, das, ich meine, das ist auch das wieder das Schöne am Sport, dass das nicht so berechenbar ist. Und das, wenn man denkt, man hat den Code geknackt, dann passiert wieder was anderes. So.
Wie oft hattest du den Code schon geknackt?
Oh, weiß nicht, habe ich schon oft gedacht. Ich habe den Code geknackt und dann kam doch wieder alles anders. Ja.
Gibt es denn irgendeinen Spieler von den 6 Mannschaften, auf den du dich jetzt freust, also wo du gespannt bist auf die Entwicklung nächste Saison?
Ist da irgendwo was? Nee. Ach, sicherlich gibt es den einen oder anderen jungen deutschen Spieler, wo jetzt so die Jungs vom VCO, die weggegangen sind, die man sich auch mal ein bisschen angeguckt hat, sicherlich ganz spannend zu beobachten, wo das noch hingehen kann. Ne? Mhm. Baumann zum Beispiel, der nach Karlsruhe gegangen ist, hat interessante Anlagen. So, das ist spannend zu beobachten, wie jetzt, was da so für nächste Schritte kommen im Männerbereich dann.
Und jetzt von den bisherigen Zweitligaspielern, hattest du da auch schon mal so ein bisschen Blick auf den einen oder anderen oder verrätst du das nicht?
Ja, na klar haben wir auch. Ich meine, Jan Böhme haben wir auch in der zweiten Liga in dem Sinne entdeckt. Aber aktuell ist jetzt da nichts, wo ich sagen würde, ja, da müssen wir unbedingt genau hingucken. Nö. Eigentlich, ich glaube, wir haben paar ganz interessante, vor allen Dingen deutsche Jungs, ein bisschen längerfristig an uns gebunden und da sind wir erstmal ganz zufrieden mit.
Mal eine Frage, wenn du jetzt Jan sagst, den haben wir in der zweiten Liga, davor hat er ja dritte Liga gespielt. Ja. Wie seid ihr eigentlich auf ihn gekommen? Rein durch Zahlen irgendwie mal drüber gestolpert oder wie funktioniert sowas dann? Was für eine macht das Christian dann, sagt so, ihr guck mal, da ist jemand, der sich irgendwie herauskristallisiert?
Christian ist sicher so, dass er einfach viel Volleyball guckt und Gott und die Welt irgendwie kennt und er auch einer ist, der da gern schnackt mit seinen Leuten und sich da austauscht und dann ist er auch mal so, oh, hast du den mal gesehen? Kennst du den? Er macht das echt gut da in der zweiten Liga. So, und dann kommt er immer wieder. Dann sind auch Leute, wo ich sage, ja, das finde ich aber nicht, dass da und da diese Perspektive ist. Wie wir genau auf Jan gekommen sind, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben uns mal über 1, 2 Leute in Gotha unterhalten. Und dann hat Gotha, glaube ich, auch Pokal gespielt gegen Herrsching letztes Jahr. Da habe ich, glaube ich, ein bisschen Videomaterial in Vorbereitung auf Herrsching gesehen. Und ja, dann haben wir ihn gefragt am Saisonende, ob er mal Lust hat, vorbeizukommen. Und das war vor allen Dingen der entscheidende Schritt. So, dann war er mal 3 Tage hier bei uns. Mhm. Und jemanden mal so im Training zu haben, ist halt super. Wenn du mal eine Korrektur gibst und dann beobachten kannst, wie leicht oder schwer fällt es ihm jetzt, was anders zu machen. So, es gibt welche, wenn du sagst, okay, biegt man nicht links ab, sondern rechts, dann biegen die ein bisschen weniger links ab. So, ja, die sich sehr schwer mit Veränderung tun. Und dann hast du welche, die da sehr, sehr mutig vorgehen. Und das war bei ihm beeindruckend, wo ich dann gedacht habe, Leute, der bringt doch so viel mit körperlich. Und ich habe das Gefühl, dass er Dinge, also in diesen 2 Tagen sind wir an 2, 3 Stellen so vorangekommen, wo ich gesagt habe, das ist einfach super spannend, müssen wir versuchen.
Gibt dir jetzt auch recht, ne? Also jetzt Nationalmannschaft gespielt auf einmal, also das ist ja wirklich dritte Liga, zweite Liga, erste Liga, Nationalmannschaft. Dankeschön. Champions League. Ja, ja, das ist schon interessant.
Ja, man hat körperliche Voraussetzungen und irgendwie auch einer, der seriös rangeht an die Sachen. Also kommen schon ein paar Dinge auch zusammen, die dann wichtig sind, ne? Also nicht nur ein gewisses Talent, sondern auch ein gewisser Fleiß und Zielstrebigkeit, was da mit dabei ist bei ihm. Ja, sonst wäre er jetzt auch nicht da.
Jetzt hat Torben schon wieder
geschafft. Ich wollte auch gerade sagen, Kajetan, übernimm du bitte wieder.
Ich bin nur gespannt, wie du wieder den Bogen kriegst. Oder
ich krieg immer einen Bogen. Also Stefan gibt ja so viele schöne Vorlagen.
Anders ab.
Also das ist ja Wahnsinn. Jedes Mal. Also,
ja, wir brauchen ja gar keinen Bogen, wir sind ja mittendrin. Also das heißt, wir reden jetzt mal über unseren SVG-Kader in dieser Saison und wir haben mit Jan Böhme begonnen.
Ja, das war eine interessante Wendung jetzt hier, okay.
Also für diese Wendung ist Wolfgang bekannt.
Jetzt ja, wobei wir da etwas zu statisch aufgestellt waren, weil wir nach der App gehen wollten, aber ist wurscht. In der App beginnst du, Kajetan, guck mal nach, wer steht denn als Erster in der App?
Wir haben hier Zuspiel.
Wir müssen ja noch einmal ganz kurz anfangen.
Maxwell.
Warte mal. Wir müssen ja noch einmal ganz kurz anfangen.
Ach, der Werbeblock.
Die SVG hat ja vor Jahren mit der VBL und mit allen anderen Bundesligisten eine App gestartet. Also die könnt ihr euch runterladen. Und da findet ihr am Anfang, wenn ihr sie startet, eine schöne Übersicht über die ganzen neuen Spieler. Und dann kommst du jetzt, Kajetan.
Sag mal, Torben, bist du die Hintergrundstimme von Sendung mit der Maus, oder?
Du hättest noch mit
Play Store. Zumindest die Rhythmisierung gibt davor. Ne?
Und iTunes und so weiter hättest du auch noch erklären müssen. Aber okay. Findet ihr SVG-App? Zuspiel, ein Herr Maxwell. Wie spricht er sich aus? Elgert?
Ja, irgendwie so. Max, ich nenne ihn nur Max.
Ja.
Okay, er hört auf Max.
Er hört auf Max. Natürlich Trinity, also ex-Trinity.
Nee,
gar nicht, aber nein. Kanada.
Gut, das. Nicht so weit weg von da, aber ist aus Edmonton, Alberta, wo ich, also sein Ex-Trainer dort war auch mit bei uns im Trainerteam letztes Jahr in Kanada. Ja, ich habe Max letzten Sommer auch erlebt und ja, ich denke, wir hatten 2-3 Kandidaten, die wir uns angeguckt haben, wo wir versucht haben und er war einer davon. Hat eine sehr gute Saison letztes Jahr gespielt in Polen in der zweiten Liga, was anständiges Niveau ist. Da bis ins Halbfinale gekommen in den Playoffs. Ja, super fleißiger Typ. Natürlich ein ganz anderer Zuspielertyp als Joe. Ja, sowas wie, ich meine, Joe war schon speziell einfach, so von seiner Art zu spielen. Das ist jetzt nichts, was es so ganz, ganz viel gibt auf der Welt, ne? Wo du sagen kannst, so, da kann man jetzt den nächsten Joe Worsley holen. Und deswegen, glaube ich, sollten wir da auch immer aufpassen, wie und was wir da vergleichen. Wie gesagt, komplett anderer Zuspielertyp, mit dem man sicherlich auch, oder mit dem wir anders arbeiten müssen, mit dem wir auch in Spielen vielleicht anders umgehen als mit Joe. Ja, Joe hatte sehr viel Instinkt und sehr viel Freiheit und hat das einfach sehr, sehr gut gemacht. Und ich glaube, Max schätze ich als so jemand ein, der sehr gut einen Plan umsetzen kann, sehr, sehr akribisch und den man aber dort sozusagen ein bisschen mehr zusammenarbeiten muss mit ihm vom Trainerteam her, ne? Taktische Vorbereitung und auch im Spiel Rückmeldung taktisch zu geben. Von dem her anders, aber spannend. Auch für uns wird das ein bisschen einen anderen Weg da finden, um dann wirklich das Maximale und seine Qualitäten richtig auszunutzen. Und das ist halt immer der spannende Prozess, so den Schlüssel zu finden für denjenigen, mit dem man das Potenzial, so dass es sich gut entfalten kann. Ne? Ja, ganz, ganz positiver Typ, super, super angenehm, ihm im Team zu haben.
Tritt ja auch ein schweres Erbe an. Also
keine Frage. Er ist ja auch schon da, ne? Also war von Anfang an dabei.
Max ist schon da und ein ganz anderer Typ, ist ein ganz andere Physis, die er hat. Ne?
Also, ja, auch knapp 10 Zentimeter größer.
Ja, größer, Kraftpaket, also schon ein Athlet, wirklich. Und wie gesagt, ein ganz anderer Spielertyp und auch sehr, sehr spannend und interessant mit ihm zu arbeiten und auch mit Hannes, da formt sich schon ein sehr schönes Tandem, die auch miteinander reden, trotz dass sie Konkurrenten sind. schon als Team da, als Team arbeiten.
Gut, dass du jetzt Hannes angesprochen hast. Wir wollten nämlich jetzt eher auf die Neuen eingehen, rein aus zeitökonomischen Gründen. Aber wenn du zu einem Spieler, der nicht neu ist,
ja, dann auch noch gerne was sagst, nicht,
dann kannst du natürlich...
Das werde ich natürlich nicht zulassen, dass wir nur über die Neuen reden. Da müssen wir schon die Alten noch
reden. Ja, das hast du gerade schon geschickt eingefunden.
Genau. Ja. Sehr froh, dass Hannes nach wie vor an Bord ist, der auch absolut Führung jetzt mit übernimmt, weil er die ganze Art und Weise, wie wir arbeiten und Spielphilosophie mittlerweile sehr verinnerlicht hat. Super, super wichtige Rolle. Ist da viel lauter als noch in den letzten Jahren, übernimmt sehr viel Verantwortung.
Ist er auch ein wichtiger Teil, also natürlich ist er ein wichtiger Teil. Ist Hannes Typ auch derjenige, der es immer wieder schafft? Er ist ja schon seit wie vielen Jahren jetzt dabei? Fünf Jahre, glaube ich, oder so.
Ich weiß es gar nicht genau.
Ja. Und es immer schafft, wieder als der nominell Zweite so viel Support auch für das Team zu liefern dann. Auch diese Ruhe, glaube ich, die er dann bringt, also für den ersten Zuspieler.
Ja, Hannes ist super loyal, so, ne? Also dem Team gegenüber. Und du hast ja die unterschiedlichsten Rollen. Und Hannes ist einer, der absolut führt über Vorbild, sag ich mal, ne? Dinge, wie er trainiert, mit welcher Intensität er Krafttraining macht, wie er ein Training, egal ob das morgens früh ist, ob das spät abends ist, ob er kaputt ist, ob er frisch ist, so, der marschiert immer vorweg. Und das hat eine unheimliche Wirkung aufs Team. Und er ist ja immer, wenn er irgendwie gebraucht wurde, war er da. Und er entwickelt sich nach wie vor. Also Hannes wird jedes Jahr besser. Es sind natürlich noch andere sehr gute manchmal dann noch mit im Team, weshalb das auch immer nicht so einfach ist. Aber ja, wir sind sehr froh, dass wir ihn nach wie vor dabei haben.
Kajetan, wenn du da weiterwischst, findest du wahrscheinlich keinen dritten Zuspieler, gell? Aber vielleicht kann uns da ja Stefan helfen.
Ja. In der App nicht, aber auf der VWL-Seite gibt es noch einen.
Ja, genau. Das ist ja die Möglichkeit, dass Spieler vom VC Olympia oder U23-Spieler, glaube ich, ein Zweitspielrecht haben. U21, U23, bin mir gar nicht 100% sicher, ein Zweitspielrecht haben. Und das haben wir mit Neo vom VC Olympia Berlin. Das heißt, für den Fall, dass sich bei uns jemand verletzt und das bei ihm zeitlich reinpasst oder der VCO mal ein spielfreies Wochenende hat, haben wir immer die Chance, ihn auch mal mit dazuzunehmen.
Aber im Training ist er jetzt gar nicht dabei, oder wie?
Nee, der ist beim VC Olympia Berlin, das ist seine erste Mannschaft sozusagen, da ist er erstmal fester Bestandteil. Ja, er hat bei uns das Zweitspielrecht. Ich weiß, das haben andere Spieler auch mit anderen Teams teilweise.
Ich glaube, Herrsching hat einen, da frage ich mich von der Entfernung her. Etwas schwierig wahrscheinlich, aber okay.
Vielleicht, ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Hat er Wurzeln in München?
Ja, ich glaube ja. Ich glaube, er hat Wurzeln in Bayern. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube ja.
Was ist der Hintergrund? Junge Leute schon ein bisschen früh an sich so ein bisschen ranzuführen oder ist es wirklich das, was du gesagt hast, es fällt mal jemand aus auf der Zuspielerseite?
Nein, es geht absolut darum, mit ihm schon den Kontakt zu haben.
Okay.
Wir halten ihn für sehr, sehr interessant für die Zukunft und sind da jetzt erstmal auf diese Art und Weise zusammengekommen.
Und für die Zukunft, also er heißt nicht Leo Naumann, sondern Neo Laumann.
Genau.
War irgendein Buchstabendreher drin, aber ist drin geblieben.
Ja, sein Stiefpapa ist auch ein ganz, ganz guter Volleyballer.
Okay, kenne ich natürlich nicht, ich ignorant.
Ja, nennt sich Sebastian Gewert.
Ah. Ja,
den kennst du jetzt schon wieder. Ah.
Ich hatte das auch erst vor drei Tagen erfahren. Jetzt, ja.
Interessant. Ja.
Ah, ja. Okay, Kajetan, was sagst du dazu?
Interessant. Aber das gehört ja zum Bereich Gossip oder so.
Ja, ja. Weil Kajetan ja jemand ist, der alles, was so aus der westlichen Richtung so um Düren herum eher negiert.
Echt? Oh,
nee. Ja.
Torben, ich glaube, du hast da irgendwas falsch verstanden. Das sind so kleine Running Gags, interne, das wollen wir jetzt nicht vertiefen.
Wieso wirst du nervös?
Gehen wir mal weiter, diagonal. Wir diagonal bleiben wir so aufgestellt, wie wir letzte Saison nicht waren, nicht immer waren, aber nominell zwei, die bleiben. Also Jan, der schon erwähnt wurde, und Xander sind beide geblieben.
Ja, ja, Xander spielt morgen im Trainingsspiel mal wieder Mitte, weil wir da so ein bisschen Bedarf gerade haben. Und dann
das bleibt auch konstant.
Darf der, wenn er hinten ist, darf er so ein bisschen Hinterfeld 1 angreifen.
Okay.
Ja, es ist natürlich sensationell, wenn du so Spieler hast, die auch wirklich vielleicht zwei Positionen ziemlich gut spielen können. Mhm. Es kann immer mal was passieren und dann hast du nicht sofort so den Druck, sondern kannst intern eine Lösung finden. Und letztes Jahr, das, was letztes Jahr dann im Laufe der Saison passiert ist, war was, was wir von Anfang an im Hinterkopf hatten. Und dass es vielleicht am Ende darauf hinausläuft. Es war dann irgendwann ziemlich klar, dass Lukas im Sommer wieder Mitte spielen wird. Und Xander hat irgendwann Mitte der Saison, wo als Jan seine Blinddarm war es, ne? Ja. Als Jan seine Blinddarmgeschichte hatte, hat Xander dann so ein bisschen auf Diagonal im Training ausgeholfen und da haben wir ihn so ganz anders erlebt als in der Mitte. So, Mitte ist nach wie vor beeindruckend. Wenn der mal einen Aufsteiger jetzt so schlägt im Training, dann hinterlässt er einen Krater da im Boden. So, wenn das, ne, da einschlagen war schon immer irgendwie beeindruckend bei ihm. Aber so die Art, wie er als Spieler auf dem Feld dann auftritt und mit was für einer Aggressivität und Selbstverständlichkeit, es war ein Riesenunterschied von Mitte zu Diagonal. In der Mitte wirkte er eher wie so jemand, den man in so eine Box reingesteckt hat und der sich nicht entfalten kann auf Diagonal. Auf einmal, ja, ein ganz anderer Spielertyp. Und ja, dann passte das so für alle Seiten hinten raus, sodass wir dann den Wechsel gemacht haben. Es kam auch so ein bisschen aus dem Team, also es war jetzt keine Entscheidung, die wir aus dem Trainerteam da übergestülpt haben. So machen wir das jetzt und ihr geht halt mit oder nicht, sondern es kamen schon auch ähnliche Signale aus dem Team raus. Vielleicht eine Phase, wo Lukas sich mal schwerer getan hat, wo dann Spieler sagen, ah, ist aber trotzdem so wichtig, dass wir ihn auf dem Feld haben. Und wenn wir ihn auf der Position haben, können wir ihn eher immer auf dem Feld haben. Da kamen schon Signale von den Führungsspielern, ich sag mal so Joe, Jordi, mit denen wir uns darüber ausgetauscht haben. Das finde ich halt auch wichtig, dass das schon mitgetragen wird. Also wenn wir jetzt so sagen, so machen wir es, wenn dann da 12 Leute denken, ey, sind die jetzt bescheuert, was hat die denn jetzt geritten? So, ne? Und von dem her kam dann der Entschluss. Ob man hätte anders, ob das hinten raus erfolgreicher, keine Ahnung. Also ich glaube, da lag nicht das Problem eigentlich so.
Was ich an ihm so spannend finde, wie anders er sich selbst darstellt, wenn man normal mit ihm spricht, wie wenn er dann auf dem Feld dasteht. Also er ist ja eher so fast ein bisschen introvertiert, sag ich mal, zurückhaltend. Und wenn er dann erstmal on fire ist auf dem Feld, dann geht er ein ganz anderer Xander Wolf da. Das
ist halt ein Wolf, ja, genau. Ja, so war er schon immer.
Wahnsinn.
So, auch was ich höre schon, ob er Highschool war, so, das war immer, er hat schon immer diese unbändige Energie, wenn er einen Punkt macht und ja, Urgewalt, ne? So.
Ja, meine Freundin ist voll heiß auf ihn.
Also jetzt.
Das schneiden wir. Also,
ist vergeben,
ja, leider. Ja, das wissen wir und meine Freundin ist auch vergeben. Ja. Keine Ahnung. Nee, aber sie hat...
Ich weiß ja nicht, wie offen eure Beziehung da ist.
Kaitan wollte nicht über Gossip jetzt reden. Nee.
Jedenfalls, sie hat ihn auch gleich als sehr präsent, sehr, sehr kräftig irgendwie auf dem Feld erlebt. Und das fand ich sehr, sehr spannend, obwohl sie eigentlich nicht so stark affin ist mit Volleyball. Nennen wir es mal vorsichtig.
Ja. Ja. Es gibt auch einige, die ganz präsent auf der Tribüne sind. Aber das beeindruckt wahrscheinlich nicht ganz so.
Nee, deswegen, also super, dass auch er da geblieben ist, auch nochmal auf Diagonal, ne, auf der Mitteposition. Das hat sich letztes Jahr ja ganz kurzfristig ergeben, nachdem Dalton ja leider nicht zu uns kommen konnte, war ich dann froh, dass ich Xander kannte von der Nationalmannschaft und er noch frei war. Ja, jetzt ist es umso schöner, dass wir ihn jetzt noch ein Jahr halten konnten, auch auf der Position. Ja, und zusammen mit Jan Böhme, der ja auch noch geblieben ist, haben wir, glaube ich, da ein sehr, 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 sehr schönes Duo. Also da hoffe ich doch eigentlich immer, dass einer auf jeden Fall in guter Form ist.
Ja, es hört sich auch sehr ausgeglichen an. Also zwei Diagonalangreifer auf einem sehr hohen Niveau.
Ja, und unterschiedliche Spieler. Hast du einen Linkshänder, hast du einen Rechtshänder. Und, ja, beide werden ihre Momente haben. Und jetzt mal gucken, wie das, Jan, wie gesagt, trainiert noch nicht voll, deswegen ist es auch schwer zu sagen, wie der mit dem Zuspieler zusammenpasst. Max hat letztes Jahr auch mit dem Linkshänder gespielt in Polen auf der Diagonalposition, von dem her haben wir halt die Hoffnung, dass das auch ganz gut passt bei uns.
Ich habe jetzt noch mal eine Frage zu Max. Ich muss immer wieder abgleiten. Werden wir denn jetzt ein etwas langsameres Spiel sehen gegenüber jetzt mit Joe auf Feld? Oder wollt ihr auch immer noch so ein bisschen auf diesem relativ schnellen Zuspiel, mit dem relativ schnellen Zuspiel bleiben?
Ja, vom Grundsatz her wollen wir schon versuchen, schnell zu spielen. Das ist gar nicht immer nur der Zuspieler, sondern du musst manchmal auch von Angreifertypen gucken. Also letztes Jahr mit Colton zum Beispiel hatten wir auch bestimmte Limits vom Speed, wo es dann nicht geklappt hat, ne? Wo er als kleiner Spieler, der sehr gesprungen ist, wo er bei bestimmten Bällen sich das ganze Jahr schwer getan hat. Wir haben immer versucht, ihn wieder hinzubringen zu einem sehr, sehr schnellen Tempo, wo er sich dann ein bisschen schwer mitgetan hat. Und so muss man immer wieder gucken, auch dieses Jahr, mit wem können wir wie schnell spielen? Also einmal, wie schnell können die Zuspieler, was für eine Annahme haben wir, wie schnell können die Zuspieler spielen, was passt zu welchen Angreifern? Vom Grundsatz her wollen wir natürlich schnell spielen. Wir wollen Stress auf den gegnerischen Block ausüben, mit Tempo über viele Positionen im Feld angreifen. Ja, mal gucken. Wir haben immer auch da so bestimmte Standards, die wir versuchen zu erreichen. Wir gucken dann so, wie viel Zeit vergeht zwischen dem Moment, wenn der Ball die Hände des Zuspielers verlässt und wenn der Angreifer den Ball mit seiner Hand im Angriff wieder berührt. Wie lange ist der Ball da unterwegs? Und
hast du dann einfach mal so einen Wert für uns? Für uns komplette Laien, das müssen wir einfach mal so, wir wissen, also was jetzt ein schneller Ball ist und was ein langsamer Ball ist, eher.
Ja, also es sollte schon auf jeden Fall unter einer Sekunde sein. Ich sag mal so zwischen 0,9, zwischen Verlassen der Hand des Zuspielers und dem Ballkontakt vom Angreifer. So, ne? Also wir sind da immer so 0,9, zwischen 0,9 und 0,95, das ist schon ganz schnell. Aber wenn es mal 0,9 und noch schneller, es ist einfach manchmal sehr, sehr einfach gesagt, du hast dann weniger hohe Wahrscheinlichkeit, dass weniger Blockspieler beteiligt sind. Ne? Und dann ist es einfacher, erfolgreich zu sein, aber ja.
Wir stoppen mit dann demnächst. Also
ja, das ist nicht so einfach zu stoppen.
Tom, da brauchst du dann schon. Unser Technik-Nerd.
Es gibt ja so eine ganz tolle Software, die macht das automatisch. Also ich könnte als App holen, ist auch gar nicht so teuer. Da könnt ihr dann mal das Video reinladen, kriegt ihr dann von uns und dann könnt ihr damit mal rumspielen. Die macht das automatisch. Also
künstlicher Intelligenz. Zählen. Im richtigen Tempo.
Ja, aber so haben wir das, dasselbe haben wir beim ersten Tempo und beim Hinterfeld 6 Ball. Und dann gucken wir, auf welchem Schritt ist der Angreifer, wenn der Zuspieler einen Ball in der Hand hat. Dann dauert es bei manchen aber länger, die Ausholbewegung. Also ja, es sind so verschiedene Parameter, wo wir immer dran sind.
Du machst das immer gleich so kompliziert.
Wieso? Was war denn daran kompliziert? Das war doch eine ganz einfache, klare Aussage.
Ne? Alles ganz klar verständlich.
Ja, aber ich stehe dann im Training und dann habe ich da meine, dann filme ich mal einen Clip und den Angriff und dann gucke ich mal, ja, Tempo passt. Ich glaube, es ist, das ist immer ein spannender Prozess über die Saison gesehen. Übertraining ist ja, ist euch vielleicht ein Begriff, ne?
Nein.
So. Aber man kennt es ja eher daraus, dass man zu viel trainiert, ne, zu viel Belastung. Ich glaube, Übertraining ist wichtig, aber in dem Sinn, du musst immer gucken, dass du im Training eher guckst, dass du etwas schneller spielst, dass du vielleicht mit höherer Geschwindigkeit aufschlägst, dass du nochmal weniger Fehler machst im Aufschlag als vielleicht im Spiel, weil die Tendenz ist immer, dass es im Spiel etwas langsamer wird als im Training von den Pässen, die Aufschlaggeschwindigkeiten etwas langsamer sind im Training, die Fehlerquote etwas hochgeht. Dementsprechend ist es wichtig, über dem Niveau zu trainieren, dass du guckst, dass du dadurch das Niveau zum Spieltag hin hochbringst. Mhm. Ja? Also in dem Sinne ist Übertraining, glaube ich, sehr wichtig. Und das ist was, wo man immer wieder dranbleiben muss. Sonst ist das so ein schleichender Prozess sein über die Saison. kleine Momente bewegt man sich von was weg und plötzlich wird es dann auffällig und ich so, oh, irgendwie spielen wir viel langsamer. So, es ist überhaupt nicht aufgefallen, weil es nicht ein Moment ist, dass es langsamer ist, sondern es entwickelt sich so über Tage, Wochen. Deswegen ist es immer wieder wichtig, da zu kontrollieren, dran zu bleiben, welches Tempo haben wir, passt das noch, haben wir das richtige Timing, mit was für Geschwindigkeiten schlagen wir auf. Und so.
Da spielt wahrscheinlich auch die Mentalität des Teams, das du hast, eine Rolle. Also ich kann mir gut vorstellen, es gibt die Mentalität, die einfach sich die ganze Zeit pushen. Das, was von der letzten Saison uns von den Spielern auch erzählt wurde, die gesagt haben, ey, wir haben eine echte gute Qualität da. Da gibt's kein irgendwo mal kurz ausruhen, sondern da ist ständig Energie drin. Und dann mag's das geben, wo man sagt, man wiederholt immer wieder die gleichen Dinge und dann wirst du eben irgendwann mal ein bisschen langsamer wahrscheinlich, weil du eben keine neuen Impulse setzt.
Ja, und es passiert so automatisch. Es ist so ein schleichender Prozess. Obwohl du Wiederholungen machst und an Dingen arbeitest, aber du achtest nicht drauf. Und irgendwann merkst du, weil das passiert dann so, dann spielt der Zuspieler Bälle plötzlich vielleicht einen Tick länger. Dadurch ist der Angreifer dann ist sich so ein bisschen unsicher. Dann geht er ein bisschen später los und plötzlich, also das hatten wir ja auch schon über die Jahre, wo ich dann denke, komisch, irgendwas ist doch komplett anders, als wir das am Anfang gemacht haben. Und dann guckst du mal genau hin und denkst, ja shit, wir sind gar nicht mehr, vergleichst das mit dem Anfang. Mhm. Und deswegen ist das immer wichtig, ja, immer wichtig, da dran zu bleiben.
Dranbleiben. Immer
wieder zu messen.
Kajetan, dranbleiben an der App.
Ja.
Dranbleiben also, an der App.
Ja, dann natürlich geht's weiter. Also natürlich in der Reihenfolge, wie es in der App ist, auch Außenangriff. Da hat sich ziemlich viel getan. Theo ist geblieben, aber drei neue kommen. Mit wem möchtest du anfangen?
Ja, erstmal mit Theo, ne?
Gut.
Ja, auch da, wir sind super, super zufrieden mit der Entwicklung von Theo und sehen noch großes Potenzial. Er hat letztes Jahr schon wirklich sehr, sehr guten Niveau trainiert. Ist dann so der Schritt, das in die Spiele reinzubringen. Dazu gehört natürlich einmal mehr Möglichkeiten vom Trainer zu kriegen. Und dann aber auch sie zu nutzen, wenn man sie kriegt. Ne? Und das ist einfach nochmal ein Schritt im Training, ist manchmal ist der Druck ein anderer, wenn da ein Ball daneben geht, weißt du, okay, da kommt der nächste wieder und bleibe ich genauso mutig im Spiel. Haben wir doch letztes Jahr noch gesehen, dann fängt er ein bisschen mehr an zu denken, wird verhaltener hier und da, wo er im Training einfach die ganze Zeit mutig bleibt. Und das ist so ein nächster Entwicklungsschritt. Wir sehen noch viel Potenzial. Ich bin sehr gespannt dieses Jahr, auf was für ein Niveau er kommen kann. Ne? Also einfach, super spannender Spieler, bringt ganz viel mit, hat sich auch letztes Jahr viel abgeguckt von so Leuten wie Jordi und bringt so eine gute Mischung mit aus Physis, die sich entwickelt von Jahr zu Jahr, aber auch so ein Gefühl und eine Lockerheit, die er mitbringt. Ne? Ja, sehr spannend.
Ist er physisch noch sehr weit hinten dran, hinter etablierten Spielern?
Nö. Er hat einen Riesensprung gemacht. Ne? Ne, das wird schon spannend, auch in dem Bereich bei ihm jetzt mittlerweile. Ja. Sonst, wen haben wir dann?
Herrn Röhrs, Herrn Slivinski, Herrn Elser.
Ja, Jesse Elser, der kommt von Trinity, wo wir einer von drei Brüdern, genau. Ja. Wir haben auch versucht, seinen Bruder herzubekommen diesen Sommer, hat leider nicht geklappt.
Der ist nach Frankreich.
Ja, er wollte erst seine Uni noch zu Ende machen. Ich glaube, dann hat er irgendwann so ein gutes Angebot aus Frankreich gekriegt. Dass er jetzt nach Frankreich gegangen ist. Jesse kenne ich, beobachte ich schon lange. Er hat jetzt 4-5 Jahre Trinity gemacht, hat sehr viel gespielt, habe ihn im letzten Sommer erlebt und mal weg vom Spielerischen ist Jesse absolut so ein Typ, der so ein bisschen die Lücke von Auke füllen kann. Auke, der einfach so ein bisschen so wie die Teammama war, der sich um vieles gekümmert hat und eine gute Connection mit fast jedem im Team hatte. Und Jesse ist ein ähnlicher Typ, unheimlich positiv. Den hört man. Er macht auch jetzt schon Späße mit Hannes ständig auf Deutsch und es ist deutsche Sprache, interessiert ihn. Und der, glaube ich, da so eine Rolle sehr gut einnehmen kann, die wir durch den Weggang von Auke, da ist halt da ein Loch entstanden, auch für sowas. Und so unterschiedliche Rollen finde ich immer extrem wichtig. Und relativ großer Außenangreifer, über 2 Meter, mit aber Learning Stärken im Bereich Annahme. Also er hat auch in Kanada als Libero auch teilweise trainiert. Also hat eine sehr solide Annahme und ein sehr cleverer, smarter Spieler, der wenig Blödsinn macht, sehr, sehr gute Kontrolle hat, einen sehr guten Arm hat. Ist kein Springertyp, aber einen sehr, sehr guten Arm und ja, sehr gute Ballkontrolle, viele Varianten, clevere Lösungen, die er findet. Ja, von dem her so ein Spielertyp in dem Bereich. Dann ist Matt Slewinski, ist ein bisschen kleinerer Spieler, springt sehr gut. Angreifertyp, Aufschlag, Angriff sind die Stärken von ihm. Annahme ist solide, denke ich, aber mit viel Potenzial in Angriff und Aufschlag, was er mitbringt. Ja, kommt da schon auf hohe Geschwindigkeiten im Aufschlag. Der letztes Jahr in Estland gespielt hat, seine erste Profi-Station, hatte eine sehr gute Saison gespielt und kommt so ein bisschen auf Empfehlung von Will Kraft, der bei uns war, und Will schätze ich sehr. Will kennt genau unsere Philosophie, unsere Kultur, und wenn Will sagt, also das ist einer, der passt super rein bei euch, dann glaube ich ihm zu 100%. Und er hatte mich schon im letzten Jahr auf ihn aufmerksam gemacht, da waren wir aber schon voll, und dann habe ich mir in diesem Jahr angeguckt und fand die Entwicklung spannend. Und ja, da wird es interessant zu sehen, jetzt Bundesliga ist nochmal ein höheres Niveau. Ja, wie passt das auf diesem Niveau? Ne? Kommt wieder ein nächster Schritt in der Entwicklung? Weil das natürlich, bleibt es dabei, es sind nach wie vor immer Leute, die Potenzial mitbringen, wo wir jetzt nicht sagen können, ja, garantiert spielen die auf dem und dem Niveau, weil sie schon so etabliert sind. Ne?
Und dann gibt es noch einen großen Außenangreifer, auch über 2 Meter.
Genau, Erik, ich finde, Erik ist einfach ein super, super interessanter deutscher Spieler, den wir haben. Eigentlich der Außenangreifer. Und Erik soll natürlich eine wichtige Rolle bei uns haben.
Können wir jetzt mal die Frage klären? Genau,
die Frage aller Fragen.
Nee, genau.
Also es gibt noch eine andere Frage, die kommt dann im Quiz nachher. Aber auch diese Frage, die fragen wir uns schon seit einem Jahr.
Kajetan sind im ständigen Disput und wir haben da unterschiedliche Ansichten. Deswegen kannst nur du uns helfen. Wie weit hat die Mutter von Erik Röhrs darauf eingewirkt, dass er damals nach Düren gegangen ist? Kennst du die Geschichte noch? Wir beide.
Das ist suggestiv. Entschuldigung. Meine ja, ich erinnere mich andersrum, dass seine Mutter ihm eher dazu geraten hat.
Ganz genau. Die Mutter hätte es gerne gesehen, wenn er zu uns gegangen wäre, weil das natürlich nicht so weit weg gewesen wäre
von zu Hause. Da kommt er her.
Das ist nicht so genau. Ich hab's andersrum gemacht.
Und seine Kumpels waren natürlich da in Düren oder Jungs, die er einfach kannte vom VCO. Und das war damals für ihn irgendwie mit Teil seiner Entscheidungsgrundlage so. Und muss man akzeptieren. Wir hätten ihn gern schon vor 2 Jahren gehabt. Aber ich freue mich unheimlich, dass wir trotzdem nochmal zusammengekommen sind jetzt, weil der Weg von ihm hätte vielleicht auch schon woanders hingehen können. Vor allen Dingen das, was er jetzt so im Sommer gemacht hat, war schon sehr interessant. Ja, also, da ist wichtig, dass wenn Erik gesund ist, der muss, sag ich mal, jetzt sehr schnell muss er der Außenangreifer sein in der Nationalmannschaft. Und ich hoffe, dass er hier einen weiteren Schritt in die Richtung gehen kann, mit einer wichtigen Rolle.
Naja gut, das ist ja in der Nationalmannschaft perspektivisch für jetzt nicht das nächste Olympiateam sozusagen da für eine Rolle spielen soll, sondern
Erik muss so schnell wie möglich eine Rolle da spielen. Das ist, wie gesagt, der Spieler mit den Voraussetzungen, der uns da fehlt. Wir haben viele sehr gute Außenangreifer, die ähnliche Typen sind. Spielstark, nicht ganz groß, also wir haben nicht mehr wir hatten einen Krom, dann hatten wir noch einen Fromm, aber dann haben wir eher den etwas kleineren Typ und die sind sich alle sehr ähnlich.
Reichert.
Ne? Ja, super Spieler.
Brandt,
überhaupt keine Frage, Schott, aber international brauchst du teilweise noch einfach etwas mehr Physis da auf der Position, zumindest einen vielleicht, dass du so einen Mix hast. Und für mich ist Erik derjenige, der da spielen muss. Und
hat Erik überhaupt schon mal, war der schon mal bei euch, war der schon mal bei der Mannschaft oder der war ja eigentlich immer unterwegs, oder?
Naja, nee, der war noch nicht hier.
Das heißt, die Herausforderung wird sein, ihn erstmal sozusagen damit aufzunehmen, ins Team reinzunehmen.
Ja, aber ich glaube, Erik ist ist kein verschlossener Typ, so in dem Sinn. Ich glaube, das ist einer, der sehr schnell connecten kann mit Mitspielern.
Okay.
Und mache ich mir wenig Sorgen. Wir kennen uns schon, wir haben bei der B-Nationalmannschaft schon mal zehn Tage, zwei Wochen relativ intensiv, auch mit Einzelgesprächen, auch Zeit miteinander verbracht. Und von dem her, wir kennen uns ein bisschen, also das ist jetzt für mich nicht ganz neu. Und
okay, also bleibt festzuhalten, Folgentitel, hört auf eure Mutter, oder? Kaitan hat recht gehabt.
Ja, ja.
Danke,
er
Stefan.
Er hat den richtigen Weg letztlich doch noch gefunden. Hätte er mal früher, nein, wie auch immer sein Weg verlaufen wäre. Weißt du, ob er jetzt wieder als Diagonalangreifer eingeplant ist, als großer Ersatz für die Qualifikation?
Ja, es wird so wie beim letzten Turnier sein.
Ja. Aber findest du jetzt nicht schlimm, auch im Hinblick auf die kommende
Nochmal, Saison? Nochmal, er trainiert auf hohem Niveau, er spielt Volleyball auf hohem Niveau, er sieht tagtäglich Volleyball auf höchstem Niveau. Das wird ihn, auch das bringt ihn weiter. Mhm. Er wird körperlich nicht so ausgelaugt sein, jetzt von vieler Spielerei. Mhm. Natürlich muss man gucken, wie das mental ist, weil es einfach viel Programm war über den Sommer. Aber jetzt ist jetzt nicht, dass er jedes Spiel da macht. Jetzt kommt er nochmal eine ganz schöne Belastung bei dem Quali-Turnier. Mhm. Aber da gibt's nicht so viele Chancen, durchzurotieren in meinen Augen. Man muss auch mal gucken, wie seine Rolle da ist. Ne? Mhm. Ja.
Man darf gespannt sein.
Ja, würdest du zustimmen, wenn man ihn als Star-Transfer bezeichnet?
Nö, nee, solche
Formulierungen. Es gibt keine Stars in der Mannschaft.
Ja, solche Formulierungen. Ich finde, dann tut man da auch den Spielern immer keinen Gefallen mit. So. Was Holger Remus möchte auch immer gern, dass ich sowas sage. Das, wie gesagt, tut man dem Jungen keinen Gefallen mit. Also, er ist super spannend als Spieler. Er bringt vieles mit für die Position und, wie gesagt, wir wollen ihm den Raum geben, dass er einen nächsten Entwicklungsschritt gehen kann, dass er hier Verantwortung übernehmen kann. Aber nicht, weil wir ihm vorher zählen, du bist das und das. Mhm. Ich glaube, das tut Spielern auch nicht gut, wenn die das zu viel hören. Weil das ist ja nichts, was sie, das ist so ein Label, so, ne?
Gut, dann soll er das da mal nicht hören. Da haben
wir nichts, nichts von. Ja. Aber also ich stimme dir zu, wir sind sehr froh, dass das geklappt hat mit ihm.
Ja. Ja. Letzte Saison war ja für ihn sehr schwierig durch seine vielen Verletzungen. Dann hat das dann eben nicht so ganz geradlinig funktioniert.
Ja, ich meine, das ist ein bisschen roter Faden bei ihm. Mhm. Und wir hoffen aber einfach aufgrund von unserer Historie, die wir so haben mit Spielern, wie Spielern eigentlich hier bei uns so durchkommen, auch Leute, die mit Problemen kommen, dass wir auch ihn dass das stabil ist, weil es können immer irgendwelche Verletzungen passieren. Ne? Aber ich wünsche ihm das und wir werden alles dafür tun, dass er möglichst viele Spiele als Leader mit angehen kann. Mhm.
Ja, also wir freuen uns drauf. Nahe der Heimat ist vielleicht für ihn auch ganz nett. Und dann kommen wir schon zum Mittelblock.
Wolfgang, wo warst
du? Du wolltest gerade das Stichwort geben. Ach, du hast was im Mund. Du isst gerade. Entschuldigung.
Hilf mir einfach weiter.
Okay, der Mittelblock ist komplett neu. Ja. Wie siehst du das im Vergleich vielleicht auch zur letzten Saison von den Stärken, Schwächen hier? Schwächen erzählen wir nicht.
Da, ich glaube, dass wir sehr interessante Angreifer haben in der Mitte. Also sowohl Matthew als auch Blake. Also Joscha bringen unheimlich Potenzial im Angriff mit. Blake, sehr schnellen Arm, sehr gute Kontrolle über alles, was er macht. Knigge, ist ein bisschen ähnlich wie Schnitz, springt unheimlich gut. Manchmal etwas langsamerer Ball, kann den Ball sehr hoch abschlagen. Von dem her ein bisschen unterschiedliche Typen. Joscha, wenn ich noch überlege, als er letzte Saison zum Saisonende bei uns mittrainiert hat und das, wo er jetzt ist, auch schon unglaublicher Entwicklungssprung. So die ersten Vorbereitungsspiele hat er sehr, sehr anständig gemacht. Einer mit absolut Potenzial Richtung Nationalmannschaft. Also einer, der auf jeden Fall Potenzial hat, sich auf so ein Niveau wie Florian Kragel zu kommen. Er bringt Sprungaufschlag mit, also auch mit Härte. Ja, also denke absolut Stärken im Angriffsspiel und dann im Block Unterschiede, solide, bei einem fehlt noch Erfahrung. So, das ist sicherlich vielleicht der Bereich, wo noch am meisten Entwicklungspotenzial ist bei den Mittelblockern. Aber ja, sehr, sehr interessante Angreifer.
Also erstmal noch löchrig.
Ja, aber die meisten Punkte passieren im Angriff, von dem her bin ich erstmal froh, wenn wir gute Angreifer haben.
Ja. Alles ohne andere, Angriff.
Der Ball, wenn der Ball durch ist, dann steht der
ohne Angriff ist schwer Leute, zu punkten.
Na, ich glaube, du musst ja, es ist ja klar, als Mittelblocker, wenn drüben der Zuspieler die Annahme vorne am Netz hat, ist das schwer auf dem Niveau. So, da geht's eher darum, da spielst du, machst Tendenzen, ja, da scouten wir vorher, okay, wenn perfekt ist und die und Zuspieler an dem Ort, in der Rotation, dann versucht man zwei, drei Dinge rauszuarbeiten, dann spielt man eher so ein bisschen taktisch und dann geht es darum, dass sie die Ruhe kriegen und die Qualität kriegen in den Bewegungen, in der Handhaltung, wenn sie mehr Zeit haben. Das heißt, wenn der Zuspieler ein bisschen rausgetrieben wird aus dem Netz, das Tempo etwas langsamer wird, so, da müssen wir hinkommen, dass wir da ein gutes, solides Team sind. So, und dann gepaart mit einer soliden Abwehr, dann erarbeitet man sich die Chancen. Ne? Glaube ich, mit Aufschlag der Potenzial hat dies Jahr bei uns.
Ja. Das hat man ja auch schon gelesen. Aufschlag sollte jetzt, wenn ich das jetzt richtig irgendwo mal gelesen habe, etwas stärker sein als
letztes. Ja, es war, also zumindest in zwei Helmung. Spielen sah das schon sehr gut aus jetzt und im dritten Spiel, jetzt im letzten Spiel, ging das leider mal komplett in die andere Richtung, aber auch sowas gehört dazu. Ja, wir haben viele, viele Sprungaufschläger, die auf interessante Geschwindigkeiten kommen dieses Jahr.
Und, was heißt denn interessante Geschwindigkeit?
Ich will ja wieder Zahlen
haben. Ich will Zahlen haben.
Naja, ein Sprungaufschlag, wenn alles, was unter 100 km/h ist, dann kann er lieber was anderes aufschlagen.
Ja.
Ich sag mal, ab 100 km/h, das ist so die Baseline. Ja, und dann haben wir dieses Jahr aber 6, 7 Leute mit Top-Geschwindigkeiten über 110 km/h. Da wird es dann schon ganz interessant. Ja, und wenn du dann die Top-Leute hast, ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich etwas schwer mit den Geschwindigkeiten, die jetzt zuletzt gemessen worden sind. Ich habe
du meinst so, VNL zum Beispiel und so?
Oder? Ja, jetzt bei dem letzten Turnier, wo es dann immer 138 und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das so eine kleine Marketingnummer wird, dass man mal so ein bisschen Geschichten zu erzählen hat auch. Und jetzt hat wieder einer den neuen Weltrekord da im Aufschlag. Mich überrascht das, dass auf einmal die Geschwindigkeiten so hoch sind, so konstant so hoch. Da habe ich eher das Gefühl, dass, ja, vielleicht auch gar nicht mit Abseil, vielleicht ist ein anderes System, was benutzt wird. Und auf einmal sind vielleicht misst es auch genauer, vielleicht sind das jetzt die richtigen Zahlen. Und so wie wir noch messen, ist jetzt langsam keine Ahnung. Aber ich sag mal, alles, was über 110 ist, wird schon sehr interessant dann von den Geschwindigkeiten. Wenn du dann vielleicht noch ein bisschen einen Cut reinkriegst, ein bisschen einen zweiten Spin, also nicht nur Topspin, sondern noch etwas seitlich.
Dann mal gerne zur Außenlinie getrieben.
Zur Außenlinie, innen, Zwischenraum zwischen zwei Spielern. Oder auch, wenn du in Freiräume aufschlagen kannst, also mit kurzen Rollern, etwas vor die Füße, das gepaart mit Speed-Aufschlägen, also wo es auf Tempo geht. Ist das interessant und haben wir schon ein paar ganz spannende Jungs dieses Jahr.
Und wer jetzt aufgepasst hat, weiß, dass noch ein Spieler fehlt.
Der nicht eine aufschlagen Position, darf.
Der nicht aufschlagen darf. Ja. Ich weiß nicht, ob er es gut könnte. Gage ist geblieben.
Gage kann hervorragend aufschlagen. Ja, wir hatten jetzt auch im Trainingsspiel schon überlegt, ob Theo noch mal einen Satz Libero spielt und Gage dann für einen Aufschlag reinkommt. Also er hat jetzt in der Phase, weil es fehlten ja noch ein paar Leute, 1, 2 waren angeschlagen, 2 fehlen noch, hat Gage häufig aufgeschlagen von der Seite, wo er dann Abwehr gespielt hat. Und er hat schon einen interessanten Aufschlag. Also es wäre durchaus, wenn es erlaubt wäre, durchaus was, worüber man sich Gedanken machen könnte.
Also College-Volleyball der Damen.
Ja, genau, da, die haben ja ganz viele tolle Spezialregeln und Spezialaufschläger und, aber Gage spielt einfach viel Volleyball über den Sommer auf Gras, auf Sand und da ist er überall der Hauptangreifer immer und Hauptaufschläger und er hat einen brutalen Arm, also er kriegt eine Geschwindigkeit, er macht so, wirft den Ball an, macht 2 Schritte und lötet auf das Ding drauf, ja, ist schon gut.
Ist er denn auch so ein Typ, dem langweilig wird, wenn er nur Libero-Sachen trainieren muss?
Weiß ich gar nicht. Aber wir haben immer mal Formen am Anfang, wo er dann auch einfach mal mit angreift und also das mischen wir schon. Und das ist manchmal auch ganz gut, weil es ist ein bisschen so explosive Sachen, die er dann auch macht. Also das da kriegt er auch immer ein paar Wiederholungen. Mhm. Und freut er sich auch, wenn er sich ein bisschen austoben kann.
Und wer passt jetzt auf ihn auf, wenn sein großer Bruder nicht mehr da ist?
Ah, okay. Gage braucht keinen zum Aufpassen. Er hat eine Freundin.
Ah, auch schön.
Jordis Schwester
passt auf ihn auf. Passt, also, ja. Wo spielt die bei
Potsdam? Münster.
Münster.
Ja, wir haben extra zwei Mädels in Münster jetzt, dass wir so ein bisschen fahrgemeinschaftsmäßig mal fahren die Jungs runter, mal kommen die Mädels hoch.
Habt ihr so das organisiert? Das ist nicht
Planung.
Ja, ja,
aber
ja,
hallo.
Das muss man gut koordinieren. Wer ist jetzt die zweite Münster? Die Schwester von Lukas.
Also Rika. Ach so,
ich dachte, ja, genau.
Ja, ich hab's nicht. Ich dachte so,
ja, war noch Potsdam. Bei Bundesliga Frauenwechselbörse verfolge ich nicht.
Ja. Genau. Nee, aber da sind wir ganz froh. Also da zwei Mädels jetzt, können die wirklich immer so ein bisschen hin und her, müssen nicht alleine fahren.
Super praktisch.
Ja, bei den Mädels, wo du gerade dabei bist, hat sich ja auch was im Trainerteam sozusagen geändert. Ein Mädel dabei.
Ja.
Schieß mal los, Ines Lauben.
Ines Laube,
ja. Genau.
Komm. Ja, wir haben zwei Mädels im Betreuerteam, wo ich auch ständig die Namen verwechsel, wo ich immer einen draufkriege.
Zu Recht dann wahrscheinlich.
Absolut zu Recht. Absolut zu Recht. Ines im Trainerteam, ja. Ines ist aus Eimsbüttel gekommen, hat da letztes Jahr zweite Liga Frauen gemacht als Cheftrainerin. Davor, glaube ich, auch schon dritte Liga Herren bei Eimsbüttel als Cheftrainerin. Ines war über die letzten zwei Jahre ganz viel bei uns im Training, hat hospitiert, hat wirklich Stunden auf der Autobahn verbracht, um ein Training zu hospitieren bei uns, und in Norderstedt gewohnt zu der Zeit und ist dann wirklich immer anderthalb Stunden, ein Dreiviertelstunde mit Berufsverkehr hin und abends wieder zurück und hat wirklich auch noch einen Fulltime-Job dazu. Hat unheimlich viel investiert und kam dann irgendwann, kam sie auf mich zu und sagte, du Mensch, wenn ihr irgendwie Trainerteam und Co-Trainerin, so ich hätte großes Interesse. Aber mich hat das irgendwie so begeistert, weil ich habe mir das schwierig vorgestellt, so jetzt aus dem Bereich, aus dem sie kommt, mit dem Background, den sie als Spielerin hat, oder selbst bis zweite Liga als Libero gespielt, glaube ich. Ja, und manche erzählen ja schon, nicht, dass ich das irgendwie hören will, aber jetzt ist Stefan Hübner da und er hat jetzt das bei Lüneburg und früher gespielt und dann so dahin zu gehen und sich so zu trauen, Mensch, ich hätte Bock drauf und wenn ihr irgendwie wollt. Also ich habe so einen Antrieb bei ihr gespürt, sich weiterentwickeln zu wollen und lernen zu wollen und dann so den Mut dazu fassen und zu fragen. Das hat mich total fasziniert, weil ich so gedacht habe, wenn jemand da so einen Antrieb hat, da steckt total Potenzial drin. Nicht, dass sie jetzt schon sofort auf einem Niveau ist, der uns direkt in dem und dem Bereich weiterentwickelt, so wo sie was mitbringt noch an Qualitäten. Also ganz gewiss bringt sie Qualitäten mit, die wir nicht haben. Aber das wird sich jetzt auch noch so weiter so ein bisschen rauskristallisieren. Aber dann bringt sie halt diese Grundvoraussetzung mit zu lernen und weiterzukommen. Und sie stellt Fragen, sie bereitet sich vor, sie bereitet Dinge nach von Trainings. Also unglaublich. Ich freue mich riesig, dass sie dabei ist, auch dass wir eine Frau im Team haben, was auch angenehm ist, kommt super gut an bei den Spielern, hat eine ganz tolle, positive Ausstrahlung und zusammen mit Lisa Kahlen, die Physiotherapeutin ist und Teammanagerin ist, dadurch auch noch ein bisschen näher am Team dran. Zwei Mädels, die unheimlich gut tun. Ich freue mich sehr fürs Gesamtklima und die Art, wie sie ihre Arbeit machen, super, super angenehm.
Schön.
Also fährt Ines jetzt immer noch anderthalb Stunden dann?
Nein, auch das. Ines sagt, ich ziehe auch nach Lüneburg dann. Ich so denke, okay. Ja, meine Wohnung, die vermiete ich dann und ich miete mir was in Lüneburg. Und ich sage, Ines hat noch einen sehr guten Job. Also sie macht das praktisch nebenbei. Sie ist aber auch da, sie investiert so unglaublich viel. Die geht dann abends ist um 9 im Bett und steht um 4.30 Uhr steht sie wieder auf und dann arbeitet sie, damit sie dann zum Training kommen kann und arbeitet sie vielleicht nochmal kurz und dann geht sie wieder früh ins Bett und es ist faszinierend. So und sowas begeistert mich. Das ist eine unheimliche Qualität da in meinen Augen und
das ist höchst respektabel.
Ja, deswegen, ich bin da sehr gespannt, wie sie sich da in Bereichen entwickelt, wo jetzt vieles neu ist und vieles. Ja, wo ich dann jetzt auch so in Beobachtungen im Spiel sage, Ines, was kannst du dir okay, probier mal aus, jetzt beobachte mal dies und das. Und dann nach dem ersten Mal bist du, oh, Mann, das war schon ganz schön viel und schwierig. Und erstmal, ne, musste ich erstmal an Tempo, an Geschwindigkeiten, an bestimmte Dinge gewöhnen. Aber ich bin mir bei ihr so sicher, weil die mit so einem Ehrgeiz und so akribisch dabei ist, dass sie sich ganz, ganz viel da erarbeiten kann, was denn irgendwann einfach unsere ganze Qualität im Trainerteam noch steigert. Ne? Deswegen, ja, bin ich sehr, sehr happy. Das hört man auch ein bisschen.
Ja, definitiv. Definitiv. Sehr schön. Wir sind also gespannt.
Dein Gesichtsausdruck ist negativ behaftet und nein, du bist ja erstmal grundsätzlich ein positiver Typ. So von der Ausstrahlung her und immer was du sagst, ist ja immer eher positiv behaftet.
Ich glaube, das ist aber auch eine Grundhaltung, die ich irgendwie versuche im Leben zu haben. Weiß ich nicht, das ist mir alles zu. Natürlich kann ich auch alles, ich kann immer alles das sehen, was schief gehen kann. Und vielleicht passiert das auch, aber was hilft es mir schon vorher darüber Sorgen zu machen? Herausforderungen stellen sich uns, glaube ich, immer zu Genüge hier und da. Die kommen eh. Und dann, wenn man es nicht erwartet und wenn es vielleicht am wenigsten passt. Und deswegen habe ich immer eher, wenn man das auf das Sportliche münzen würde, ist immer eher als so ein Hoffen auf Erfolg, als eine Angst vor Misserfolg. So, das war schon immer mein Antreiber auch als Spieler und immer irgendwie so ein Vertrauen und dass Dinge gut gehen können. Wie gesagt, es geht nicht darum, alles rosa-rot zu sehen und wie gesagt, Probleme kommen und da muss man Lösungen finden und schwierige Situationen kommen und dann da wird es auch irgendwie weitergehen. Da sitzen wir alle irgendwie im gleichen Boot, ne?
Genau, es geht weiter.
Wir wechseln die Thematik in Richtung Champions League und
Mensch, du solltest doch das Umgekehrte machen. Du erst die Musik und dann fragen, was das eigentlich ist.
Ach so, was ist für eine Hymne? Nein. Das hast du dir gedacht.
Das würde sich gerne wie nach der russischen Klopfdeutschung.
Ja, so ähnlich klingt es ja auch, genau. Aber die Frage ist ja tatsächlich nach deinen Gefühlen, was du dabei eben findest. Wir werden in der Champions League spielen und dazu passt die CFV-Hymne. Und jetzt nochmal, ich habe sie lautgestellt zu Hause bei mir. Mats bei mir haben sich die Härchen aufgestellt. Mats ab, ja.
Weiß ich noch nicht, was Ho-Ho-Ho heißt.
Ja, das war so ein bisschen wie Jagd auf Rote Oktober Soundtrack, ne? Aber finde ich gut.
Ach, siehst du, genau da hatte ich es.
Ja, so alle stehen oben an Deck.
Ja, und jetzt habe ich es.
Das Boot kommt langsam rein in den Hafen.
Wann aber eure Assoziation, also Leute.
Kann mithalten mit der Fußball-Champions-League-Hymne, absolut. Ja?
Also ich war sowas von begeistert. Also die war übrigens beim Finale, ist es gespielt worden bei der Champions League. Ja. Und wir sind gerade am Ausprobieren, wo es überhaupt, also die CEV stellt es zur Verfügung, aber schreibt nicht, wann man es spielen darf. Das muss noch geklärt werden. Aber ich finde das, wir haben zum ersten Mal, und das ist was Sensationelles, wir spielen Champions League hier in Lüneburg, eine Chance, absolut. Und dafür ist so eine, ja, ist ja was Außerordentliches. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ist ein bisschen martialisch, Roter Oktober, wie auch immer. Aber ich finde das nimmt einen mit. Und das zeigt dieser Song auch so, wir haben wieder eine Stufe weiter. Und bei mir kommt Gänsehaut, wenn ich das höre. Und wenn ich mir das vorstelle, erstes Spiel Champions League, Hammer. Wie geht's mit dir?
Ich liebe Europapokal. Als Spieler ist das schon immer was ganz Besonderes gewesen. Und auch diese Reisen mit dem Team Europapokal, das ist immer noch mal was Besonderes. Das schweißt zusammen. Und das sind Erlebnisse, als Spieler und auch als Trainer, da erinnerst du dich ewig noch dran. Das sind so besondere Momente, wie wir es letztes Jahr jetzt ja auch hatten, diese Modena-Kiste. Oder auch in der ersten Phase schon, als wir in Montenegro unten waren. Waren wir in Montenegro oder wo waren wir? Doch irgendwo.
Ich glaube ja.
Ja, also super Reise und dann erfolgreich. Und das hat so dabei geholfen, Selbstvertrauen aufzubauen im Team. Und selbst wenn du auch auf dem Niveau, in dem Bereich Spiele verlierst, das ist was, woran der Verein wächst, woran die Mannschaft wächst und auch gerade diese Nummer Champions League. Anforderungen sind hoch, von der CV an den, an die Ausrichtung, ne, die Standards. Aber auch das zeigt dir nochmal wieder, hey, wo kann das noch hingehen? Guck mal, das ist nochmal eine Stufe darüber und Court Layout und was weiß ich alles, ne? Es wird eine riesen Herausforderung auf allen Ebenen, organisatorisch und sportlich sowieso. Aber wir freuen uns riesig, weil es sind einfach 6 Spiele erstmal, 6 tolle Europapokalspiele, die du auf jeden Fall machst.
Dreimal vor ausverkauftem Haus, oder?
Ja, mal gucken. Werden wir sehen, aber einfach, ja, nochmal, Champions League, es ist, auch da wir haben irgendwie immer davon geträumt, irgendwann wollen wir Champions League spielen. Irgendwann wollen wir auch mal ein Finale spielen in Deutschland, nochmal wieder, ne? Und all solche Dinge. Und ja, ich hoffe, dass wir auch das noch erleben, das ein oder andere. Aber das ist wieder so eine Nummer, ja.
Nächster Schritt.
Ja, wie gesagt, es tut auf allen Ebenen gut für die der Entwicklung. Ne? Ja. Damit nicht, was wir vorhin so gesagt haben, damit nicht so eine Müdigkeit entsteht, ne? Weil da ist eine neue Herausforderung, wo irgendwie alle die Ärmel hochkrempeln müssen.
Oder damit du nicht feststellen musst, dass langsam nach und nach das Zuspiel langsamer wird. Ich höre dir zu.
Ja, auch das für die Jungs, die wird natürlich nochmal jetzt, wenn man dann auch mal so ein bisschen Richtung unserer jüngeren deutschen Spieler denkt, die wir jetzt so, wo das Ziel ist, die ganz klar aufzubauen über 1-2 Jahre, dass sie sich hoffentlich zu Leistungsträgern entwickeln, dass sie solche Dinge mitnehmen und das tut wahnsinnig gut. Ne? Wie gesagt, ich erinnere mich an meine ersten Europapokalspiele und auch das war immer ein absolutes Highlight. Deswegen ist immer das Erste, was Spieler fragen, hey, ihr habt euch ja qualifiziert, spielt ihr Europapokal? Ich sage, nee, leider nicht. Wie oft haben wir das gesagt? So, ne? Jetzt mal umgekehrt, ey, als du denen dann geschrieben hast, Champions League klappt, die sind halt, waren halt alle aus dem Häuschen irgendwie. Ne? Für die ist das eine Bühne, um sich zu zeigen. Für uns als Verein auch einfach auf der Volleyball-Landkarte nochmal eine ganz andere Duftmarke zu hinterlassen.
Wieder, ja, ne? Modena war ja schon mal erstmal so ein kleiner.
Das war sportlich ein Ausrufezeichen, aber auch jetzt, dass man das wahrnimmt und dass man das gestemmt bekommt.
Und bestätigt so hat
als Verein. Ne? Ja. Das zeigt einfach auch, okay, da entwickelt sich was.
Ne? Die finanziellen Anforderungen an die Champions League sind ja deutlich höher als am CEV Cup, wenn ich das richtig verstanden habe von Andreas damals.
Ja, es ist so Wechsel. Auf der anderen Seite kannst du ein paar Dinge ein bisschen besser planen, weil du jetzt weißt, wann du wie wo spielst. Ne? Bei dem anderen ist so, kommst du weiter, jetzt geht's dahin, jetzt müssen wir buchen, dann ist vielleicht das schon in 2 Wochen und ist das manchmal nicht so einfach. Das hängt dann auch sehr von den Reisen ab. Ne? Du kannst auch eine ganz blöde Reise im Challenge Cup haben, die dich unheimlich viel kostet. Ne? Ja. So, dann musst du plötzlich auf die Azoren fliegen und da gibt es keine günstigen Flieger. Und du musst aber fliegen, kannst nicht hinschwimmen irgendwie. Auch das kann passieren. Ne?
Ja. Ich bin gespannt auf eine wunderbare Reise.
Auf welchen Verein freust du dich am meisten von den beiden, die jetzt schon feststehen?
In Polen spielen gegen polnisches Top-Team ist ja schon was Besonderes. So, ja. Gar keine Frage. Ne? Ohne jetzt Budweis zu schmälern, ne? Traditionsverein aus Tschechien. Ich habe früher schon mit Junioren habe ich schon in Budweis irgendwelche Turniere gespielt. Verein, der schon lange, lange Jahre existiert und war so ein bisschen was ich mir gewünscht hatte. War sowas, wo man, also das wird ein gutes Team sein, aber es ist zumindest so ein Gegner, wo man vielleicht, wenn, je nachdem, wie bei uns die Entwicklung ist und wie alles zusammenpasst, vielleicht kann das so ein Team sein, wo du ein bisschen mitspielst, ne? Gegen die Polen werden wir Lehrgeld zahlen, ganz sicher, ne? Das ist nochmal eine andere Hausnummer.
Aber ist ja auch dann dementsprechend wachsen.
Ja.
Also,
ja.
Und Erfahrung sammeln in Polen, das wird ein Five-Konzert werden.
Ja, du musst mal gucken, wie viele Leute kommen dann in die Halle. Aber auch du erzählst ja den Spielern viel. Ey, wir müssen in diesen Situationen müssen wir präzise sein. Ist so wichtig, da können wir nichts weggeben. Und du erzählst. Und dann spielen die gegen so ein Team und dann merken die, da ist jede von diesen Situationen ist irgendwie exzellent gespielt. Und dann kannst du einfach sagen, Leute, jetzt seht ihr, wie sich das anfühlt, wenn man gegen sowas spielt. Deswegen was Besseres kannst du nicht haben. Ne? Spieler freuen sich und wir freuen uns alle. Gucken, wer als drittes Team noch dazukommt.
Hoffentlich keine allzu weit Reise oder ein attraktives Reiseziel, je nachdem, aus Fansicht wahrscheinlich auch nicht schlecht.
Piräus oder so, ne?
Das könnte ja sein.
Oh ja, mit Pyro in der Halle.
Ja, wie gesagt, man muss immer gucken, was ist bei solchen Spielen los. Ne? Da ist manchmal in Griechenland, ist bei Derbys, da reißen die Hütte ab, weil dann kommen die ganzen Fußballfans in die Halle. Kannst es auch haben, dass nicht viele Leute da sind, kannst aber auch haben, dass da tierisch was los ist. Ne? Das ist immer unterschiedlich, Europapokal. So Italien zum Beispiel, aber ich weiß nicht, wenn den Top-Teams bei Italien, wenn wir Europapokal gespielt haben, da war keine Sau in der Halle. So. Teilweise in andere Städte gegangen, dass man das Produkt woanders nochmal anbietet, auch Champions League. Als ich in Treviso gespielt habe, haben wir irgendwo in Jesolo gespielt, im Winter in Jesolo, wo der Hund begraben ist irgendwie, aber da hat die Stadt hat das irgendwie ein bisschen mitfinanziert und dann waren wirklich, saßen auf der Tribüne die von der Geschäftsstelle und Angehörige und Freunde und das war's so. Ne?
Also, weil der Gegner nicht attraktiv war.
Nee, weil das ja eher umgekehrt. Die haben immer eher so gesagt, ja, wenn es dann irgendwann Richtung Final Four oder sowas geht, dann gucken wir uns das vielleicht an. Ne? Da ist ein sehr hoher Fokus auf der eigenen Liga, die natürlich unheimlich attraktiv ist und unheimlich hohes Niveau hat. Ne? Die Spiele waren da häufig auf höherem Niveau als die Europapokalspiele. Ja, da war es so, wenn Lüneburg nach Treviso jetzt gekommen ist, in Anführungszeichen, das war halt nicht so was, wie wenn Treviso nach Lüneburg kommen würde. So, und deswegen kann das immer so ganz unterschiedlich sein, auf was man da so trifft. Also ich habe auch schon die unterschiedlichsten Dinge erlebt, ne? Was für Hallen man spielt und ja.
Modena habt ihr wahrscheinlich ein bisschen gekitzelt im Hinspiel, sodass da ein bisschen mehr Interesse herrschte beim Rückspiel.
Ja, das war bestimmt ganz gut. Dass das noch nicht so ganz klar und deutlich war. Ne? Wobei, das war ja alles andere als ein Hexenkessel oder so, als wir da gespielt haben. Also,
voll war es ja nicht.
Nee. Aber ich war mir eigentlich vorher ziemlich klar. Also das war in der ganzen Zeit immer so, dass es eher schwierig war, Europapokal die Leute in die Halle zu kriegen. Mhm. Ja, gut. Aber du hast andere Orte, das Gegenteil, da ist Europapokal brechend voll. Ne? Das ist ein Highlight und ja.
Ja, hoffen wir mal, dass wir es auch dieses Jahr zum Highlight machen für uns.
Ja.
Nicht? Also Halle voll. Ich finde, das ist das Ziel schon mal. Und dann tolle Spiele.
Ja, ich habe jetzt schon von vielen gehört. Das ist natürlich trotzdem nochmal was so ein bisschen. So ein bisschen zieht, ne? Viele Leute aus Hamburg, Champions League und also sowas wie Europapokal und Champions League. Das, ich glaube, es erinnert viele von früher noch so in Hamburg aus HSV-Zeiten, wo das dann auch so die Highlights waren, ne? Die Europapokalspiele und kommen auch welche von so älteren Generationen auch nochmal wieder, die sagen, oh, jetzt gucke ich mir auch nochmal wieder Volleyball an. Und
HSV-Volleyball, meint ihr?
So ein bisschen was auch. Ja, natürlich HSV-Volleyball. Ja.
Obwohl wir immer stolz sein können auf unser relativ junges Publikum. Also wenn wir jetzt hier sitzen, das Publikum ist teilweise im Durchschnitt schon fast jünger als wir hier.
Und das ist, ja, ich finde, wir haben, also ich finde es sehr angenehmes Publikum. Ja. Es ist gemischt, es ist lebendig, es ist auch ein bisschen einen Tick verrückter geworden jetzt in der Arena, ne, weil Leute da auch mal kommen und die einfach irgendwie so ein bisschen feiern und Party machen. Ich glaube, auch sowas gehört so ein Stück weit mit dazu. Ne? Wenn man es bunter haben will und größer haben will, ist auch sowas irgendwie mit dabei. Und ich finde aber trotzdem das Klima sehr, 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 sehr angenehm. Und es war zumindest im letzten Jahr sehr, sehr angenehm. Ja.
Ja. Wir haben das geschafft, was die Liga eigentlich, wohin die Liga auch will. Wir haben Events geschaffen.
Ja,
das ist nicht nur ein Volleyballspiel.
Nee, das sind auch viele Leute hinterher, die sich einfach bedankt haben für die gute Unterhaltung. Hm? Vielen Dank für 2 Stunden gute Unterhaltung, auch nach Niederlagen. Und ja, das ist auch, wo es mit drum geht. Natürlich, wir wollen gewinnen, wir wollen verlieren, aber ja, wir wollen auch Leute unterhalten, wir wollen irgendwie was ausstrahlen und
mehr Emotionen generieren.
Ja.
Ja. Erstmal negativ, dann vielleicht mal positiv. Und
ja,
wenn's,
so ist ja der Sport, dass sie mitleiden, mitleben, mitfiebern. Ja.
Kaitan.
Ja?
It's your turn.
Quiz-Time?
Nein, da hast du doch einiges übersprungen.
Ja, aber
Gossip haben wir eigentlich schon, Gossip, oder?
Haben wir schon. Beziehungsstatus der Spieler, das Wichtigste haben wir gehört. Mehr wollen wir gar nicht wissen im Moment. Ja, also
sind aber ich welche hab dieses Jahr haben wir viel, wo wir letztes Jahr ging das los, da war so gut wie keiner liiert.
Ach, da wollte ich mal fragen, hast du dich da nicht manchmal so als Flohzirkusdirektor gefühlt? Letztes Jahr, letzte Saison? Also es machte manchmal den Eindruck, dass doch sehr unruhige Geister da waren.
Unruhige Geister?
Naja, so Joe, Gage, solche verrückten Heinis und so.
Aber in welchem, inwiefern unruhig?
Naja, und dann wurde immer so betont, ja, alle Singles, das ist cool, da gehen wir alle zusammen immer auf die Piste. Und,
ja, auch das ist natürlich was, was wo du den Jungs immer wieder klar machen, Leute, wir sind in einer kleinen Stadt, so, und es wird schon wahrgenommen, was ihr macht, gerade jetzt immer mehr, ne? Ich finde das absolut okay, wenn die auch feiern gehen, wenn es was zu feiern gibt. Auch sowas kann so ein Momentum noch mehr aufbauen, ja, wenn die auch das zusammen noch nachbereiten in dem Sinn. Aber es müssen immer bestimmte Grenzen eingehalten werden und bestimmte Dinge, die einfach nicht passieren sollten. Und ich glaube, das war alles im Rahmen, ne? Aber es sind auch jetzt am Anfang, es sind so viele Spiele, es ist gar keine Zeit. Deswegen ist es dann auch völlig in Ordnung, wenn irgendwann mal die Chance ist und es gibt was zu feiern, es sind junge Menschen. Wie gesagt, ich glaube, ich habe selbst gespielt, ich habe selbst sowas miterlebt, sowas schafft manchmal mehr Energie. Wenn du da nur rein analytisch denkst, oh ja, das ist nicht gut für Erholung und dies und das und Schlaf und dies, ja, ist alles richtig. Aber ich glaube, den positiven Effekt, den das auch haben kann, auf emotionaler Ebene und so, das kann man immer nicht so eins zu eins aufrechnen. Ne? Aber wie gesagt, es sind Leistungssportler, es sind irgendwie Profis und es ist wichtig, dass sie gut trainieren und hart trainieren. Und manchmal ist das ja im Sport, da kommt nach außen hin natürlich so ein relativ einfaches Prinzip. So, wenn du gewinnst, kannst du fast alles machen. Wenn du verlierst, darfst du gar nichts mehr machen. Was natürlich auch irgendwo nicht, ja, eigentlich nicht so schön ist, aber so ist es häufig. Ne? Also kenne ich das noch aus meiner Zeit. Also wenn du gewinnst und wenn du relativ weit oben stehst, dann kannst du so viel Party machen, wie du willst. Wenn es dann aber eine schwierige Saison wird und schwieriger ist, dann wird natürlich alles ganz genau beobachtet, was du machst. Ne? Und dessen muss man sich einfach nur klar sein. Und das versuchen wir den Spielern auch nur so zu sagen. Hey Leute, guckt immer und ja. Vielleicht ist manchmal besser, wenn sie dann irgendwas machen, sollen sie vielleicht mal nach Hamburg fahren oder so.
Ja, dann. Sich im Bad anziehen.
Ja, weil ich sag denen immer, Jungs, am nächsten Morgen kommt eh mein Nachbar zu mir und sagt, hey, ich habe die Jungs gestern gesehen. Und dann. Also, ja, ich glaube, wir sind ja im Verein so breit hier aufgestellt in der Stadt.
Und
so,
Augen
so und vernetzt, dass, ja, also ich hatte auch, mein Nachbar gehört hier ein Franchise von einem Pizzalieferdienst. Und weißt du, in den ersten Jahren habe ich dann immer fast gedacht, ach, der Matthias Pompe bestellt auch immer ganz gerne bei uns. Also habe ich dann immer so die Statistiken gekriegt, wer wann wie die Pizza bestellt hat. Und
mit Uhrzeit.
Ja, oder wenn ich dann mal irgendwo beim Essen bin in Rettenstedt im Imbiss oder irgendwas, ach, die Jungs waren auch diese Woche schon zweimal hier. Da denkst du, ah ja. So, also ich glaube, das ist nur wichtig, dass die das wissen. So, Leute, ihr werdet hier wahrgenommen in der Stadt und das wird halt immer mehr. Von daher muss man da einfach so ein bisschen.
Aber das ist ja auch das, was man will.
Ja.
Also natürlich Präsenz nach außen ist was, ne?
Nein, wie gesagt, es muss in einem bestimmten Rahmen bleiben und dann ist also irgendwo alles.
Vielleicht für die Hamburger unter uns. Also ich bin mit den Jungs schon ein paar Mal im Metronom nach Hause gefahren.
Ja.
Ja.
Um 8 Uhr abends.
Nach dem Abbau. Mit einem Kisten Bier sozusagen. Ach, das habe ich gar nicht erzählt. Aber alles im Rahmen. Und sie haben sich einfach gefreut über die Spiele, die sie gerade abgeliefert haben. Da habe ich gedacht, ja, gut, müssen sie.
Gerade wenn du so nicht einfach mal jetzt überleg nochmal zurück in diese Corona-Zeit, wo die jungen Leute gar nichts machen konnten, ob das hier Studenten waren oder das Ganze hat nicht stattgefunden. Das sind junge Leute, die wollen irgendwie mal Mädels kennenlernen und es ist doch, also ich finde, wenn man das so dogmatisch, nein, das geht nicht und das, ich glaube, das funktioniert in der heutigen Zeit nicht mehr mit den jungen Leuten. Die sagen dann ganz schnell, nö. Habe ich keinen Bock mehr drauf, dann mache ich was anderes so. Ne? Deswegen, ich glaube, man muss so ein bisschen so eine Gratwanderung. Manchmal so, ey Leute, so das ist nicht in Ordnung. Oder wir versuchen auch ganz klar so, ey, jetzt haltet mal die Füße still. Jetzt haben wir echt einen Block von 3 Wochen, der ist super, super intensiv. Können uns das jetzt einfach nicht leisten. Also die da irgendwo mitzunehmen. dass sie schon das Gefühl haben, sie werden gesehen, auch mit aber wie gesagt, in erster Linie sind sie natürlich jetzt auch Volleyballprofis und aber in vielen Bereichen beschäftigen die sich viel mehr damit, als wenn ich noch an meine Zeit zurückdenke, mit Ernährung und Schlaf und was das so für Auswirkungen hat. Zu unserer Zeit haben wir uns nicht hart trainiert und irgendwie
hart gefeiert
und dann wieder hart trainiert. So, ja, das ich glaube, da mittlerweile sind die Jungs viel, viel fitter in solchen Bereichen. Die machen so viel für ihren Körper und verzichten auf so viel und investieren so viel. Ja, deswegen, es gibt dann auch die Räume und die Momente auch für so einen gewissen Ausgleich, ne, im Rahmen.
So soll es sein. Die Jungs werden gesehen.
Jetzt Quiz? Ach, jetzt doch.
Ja, ich soll anfangen.
Du kannst anfangen, Kajetan. Ich weiß es nicht so recht.
Letztes Mal war ich ganz gut, aber diesmal habe ich kein gutes Gefühl. Diesmal.
Ja, es wird hart.
Wir haben uns was Neues überlegt, deswegen wissen wir nicht mehr, was wir tun
erstens
wollen.
Erstens mal, eigentlich erklärt Wolfgang die Regeln, aber ich habe heute einen neuen Vorschlag gemacht. Das wäre ihr Preis gewesen. Also, was würdest du auswählen? Was Kulturelles oder was Kulinarisches? Ah, naja, was zum Trinken.
Ich wollte Hurtigruten, gerne mal Kreuzfahrt machen.
Ist das kulturell?
Also, das würde unter kulturell
bei dir fallen. Dein Verständnis. Ah ja, genau. Du kannst ein bisschen Appetit holen im Kino. Also das wäre eins, zwei Kinogutscheine, also für zwei Personen, meine ich.
Ich gehe auf die Kulinarik und ich muss einfach auch Bernd Schlesinger, den müssen wir auch mal erwähnen an dieser Stelle, der nach wie vor, wo ich unheimlich dankbar bin, dass er immer noch die Zeit, die er noch zusätzlich hat zu seinem Job am Olympiastützpunkt in Hamburg hier immer noch mit investiert, dass er nach wie vor an Bord ist. Bernd und ich, wir haben angefangen, also wir legen uns so ein kleines Weindepot an. Weil wir sind ja viel auf Reisen und ja, wenn wir dann so einsam im Hotelzimmer sitzen, dann treffen wir uns dann nochmal auf ein Gläschen Rotwein abends. Und wir haben mittlerweile, wenn Trainer zum Hospitieren kommen, haben wir irgendwann jetzt angefangen, dass jeder, der zum Hospitieren kommt, muss eine Flasche Wein mitbringen für uns. Mhm. Die sammeln wir dann und so haben wir dann immer was für die Auswärtsfahrten und da haben wir mit angefangen. Also,
habt ihr da ganz bestimmte Vorlieben? Oder
trockener Rotwein. Trockener Rotwein. Ja, der Einzige, der süßen Rotwein bei uns trinkt, ist Andreas Balburg.
Ja. Okay. Ich glaube, wir ziehen mal die dritte Frage direkt vor.
Trotzdem wolltest du es noch konkretisieren.
Nee, trockener Rotwein, da müssen wir erstmal recherchieren, ob das da mit drin ist im Angebot.
Ja ist, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Das
werden wir entsprechend anpassen. Ah, ja. Okay. Aber erstmal musst du natürlich gewinnen.
Aber da wir ja gerade bei dieser kulinarischen Frage sind, wir haben uns auch wieder drei Fragen überlegt. Ach ja, genau, du musst 5 Punkte erreichen. Wolfgang weiß, wie gezählt wird, ich nicht.
Wolfgang zählt.
Ich kenne ja noch nicht mal die Antworten, ihr macht mir Spaß.
Das werden wir dir schon
erzählen. Er kennt die Antworten, Hauptsache Stefan kennt.
Genau, Hauptsache 5 Punkte.
Genau. Du als Rotweinliebhaber und als Italien-Fan. Jetzt wird's, ja genau. Welche Rebsorten werden in Südtirol angeboten? Natürlich welche roten, auf dich bezogen.
Lagrein.
Ja, natürlich. Ich habe keine Ahnung im Übrigen.
Lass mich mal, ich muss mal, Moment, du, mir liegt das auf der Zunge. Tirol de Goch.
Das hast du sehr schön ausgesprochen, also es klingt sehr
glaubwürdig. Es könnte dabei sein, ich habe leider keine Übersetzung.
Mann, ich war ja gerade letztes Jahr in Südtirol, ne? Und jeden Abend Rotwein getrunken. Jede Menge mit nach Hause genommen, aber...
Du musst doch immer ein bisschen überspielen, damit du die neuen rauskriegst,
ja,
sozusagen.
Ja. Oh, was ist denn...
Komplett Bekannter
aus Südtirol? Also
so, die selbst ich kenne.
Ach so, ja, weiß ich nicht, was soll ich da sagen? Mello.
Ja.
So, Punkt. Ja, aber das sind ja langweilig. Ich dachte, so richtige Südtiroler...
Ja, natürlich, die haben wir auch, aber...
Aber die dort halt auch angebaut werden.
Ja.
Waren das jetzt schon 3?
Ich habe 3.
Von dem einen wissen wir es leider nicht.
Muss man noch recherchieren.
Also auf jeden Fall gibt es Rotwein-Risotto in Südtirol und das heißt Risotto al Tirolico. Von dem bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, aber ach, wer weiß. Wie ist auch ein Käse? Da müssen wir mal googeln gleich. Ne?
Okay, das lassen wir nochmal offen. Wie viele Punkte hast du denn dafür vorgesehen?
Ja, zwei bis jetzt.
Ja, dann habe ich zwei.
Zwei, genau.
Ah. Na ja, gut, der Melo würde ja dann auch.
Ja, ja, deswegen.
Achso, den einen, den wir noch klären.
Ja, ja, okay. Ansonsten hätten wir sicherlich noch einen Cabernet, Cabernet Sauvignon.
Dann gibt es für diese Frage zwei Punkte.
Ja, genau.
Ah, okay.
Okay.
Danach schaffen wir noch einen Südtiroler Malvasie. Oder so. Ich bin so schlecht in Sprache, das ist Wahnsinn.
Gut, wollen wir das nicht vertiefen.
Genau.
Soll ich dann mal weitermachen? Ja. Die klassischere Frage für dich wäre ja dann die erste, die wir vorgesehen hatten. Und ich werfe jetzt mal einfach was in den Raum. Ich werfe was in die Halle, genau. Und du musst dann, du musst dann sagen, was dir dazu einfällt.
Ja.
Und wir werden dich dann weiterführen. Und dann kannst du auf diesem Weg vielleicht Punkte machen.
Aha. Aber
also ich werfe jetzt mal den Begriff.
Eine gestaffelte Frage, sie wird leichter mit der Zeit.
Was fällt dir bei dem Begriff der Flaschenwurf von Herrsching ein?
Der Flaschenwurf von Herrsching hat Michel Schlien in der Auszeit seine Wasserflasche, weil wir brauchten nämlich noch ein bisschen Zeit zum Wischen oder irgendwas und ja.
Ja, ja.
Das ist schon mal sehr gut. Also es hat nichts mit Bierflaschen zu tun. Das könnte man bei Herrsching vermuten, denn dort wurden auch Bierflaschen immer oder werden vielleicht immer noch Bierflaschen verkauft während des Spiels. Michel hat sich nicht so offen dazu bekannt.
Ja, aber das ist
in einem Podcast
direkt ein Ding, das ist ja was gang und gäbe ist. Da gibt's aus der NBA gibt's auch so eine Szene, wo die dann auch noch mic'd up waren, also Mikrofon dran hatten, wo dann der Trainer zu seinem Spieler sagt am Ende der Auszeit, rempel mich mal an jetzt. Dann kippt er auch seinen Wasserbecher, damit noch ein bisschen gewischt werden kann. Ja.
Nächste Frage, wer hat dafür die gelbe Karte bekommen?
Bernd Schlesinger.
Sehr gut. Also ich meine, du hast ja schon die Fragen beantwortet.
Jetzt kommen wir noch zu zwei halben Punkten sozusagen.
Was hast du da gemacht?
Entweder ist ein Kind auf die Welt gekommen oder ich hatte Rücken. Eins von den beiden.
Also das Erste.
Konkreter, genau. Entscheide dich.
Ja. Ich glaube, es war Geburt da.
Jawohl.
Ja.
Wenn ich dir das Datum sagen würde.
Ja, ja, nee. Genau, das waren so die Gründe. Also entweder hatte ich irgendwo mal ganz massiv
18.02.2017.
mit meiner Bandscheibe zu tun oder es ist ein Kind auf die Welt gekommen.
Ja, genau.
Ja. Also perfekt.
Februar 2017. Das gab 2017. es meiner Solinger Zeit übrigens auch schon. Also einmal Kind geboren und einmal Rücken. Ja, das ist so der rote Faden.
Genau, der Flaschenwurf von Herrsching und jetzt haben wir es dann doch nochmal gehört, dass es Michel war, obwohl er das nicht so offen zugeben wollte.
Michel war letzte Woche in meinem Training, hat ausgeholfen. Und ich gesagt, Michel, hast du nochmal Lust und wir sind wenige gerade und wann trainiert er? Ja, komm ich vorbei.
Cool.
Ja, das war lustig.
Nee, er will ja wieder, er spielt ja jetzt in der
zweiten. Genau, er spielt in der zweiten wieder und ja, Michel hat einfach natürlich auch trotzdem Niveau immer noch. Freut mich dafür die zweite, ich glaube, da wird er auch da gut tun.
Ja, da wir die Hürden auch immer ein bisschen höher setzen wollen, du hast erst 4 Punkte, also jetzt brauchst du noch einen. Welche Spieler, mit denen du noch zusammengespielt hast, sind heute noch aktiv im Profi-Volleyball?
Im Profi-Volleyball?
Über drei werden wir schon sehr glücklich. Drei Namen, es sind mehr.
Spieler, mit denen ich gespielt habe, die noch aktiv sind im Profi-Volleyball. Markus Böhme. Oder?
Ja.
Zählt?
Ich habe die Antworten nicht.
Ja, ja, ja.
Hat er nicht draufstehen, ne? Sagt er jetzt einfach nur so. Ja, ja.
Ich frag mich gerade, der war noch bei dir in der Dürener Zeit.
In der Dürener?
Er lenkt ab.
In der Dürener Zeit. Ja, aber erstmal, Markus Böhme ist richtig, ja?
Ja, ich hatte ihn jetzt nicht, aber wenn du mit ihm zusammengespielt hast, dann
Nationalmannschaft. Ist die Frage auf jeden Fall richtig. Ich weiß nicht, ob das zählt.
Nein, ein Verein.
Das ist clever, er verändert die Regeln.
Clever. Entschuldigung, ja, hätte ich dazu sagen müssen.
Überall ein Verein. Natürlich.
Gut, und Christian Fromm?
Ja. Der Ewige.
Wer ist der Ewige?
Wer könnte denn bei Düren spielen, mit dem du...
Ja, eben, er hat jetzt
Spielen, bei dem du bei Düren zusammengespielt hast.
Merten Krüger, aber der ist nur noch in der zweiten Mannschaft, glaube ich, bei Gießen. Mhm. Also von den Mittelblockern keiner. Hauke Wagner, ja, aber...
Der ewige Hauke!
Ja.
Also der hat wahrscheinlich nicht viel gespielt damals.
Ja, nee.
Aber ihr wart beide im Kader.
Ja, ich habe auch nicht viel gespielt. Das ist ja so ein Jahr. Das ist,
also ihr habt Händchen gehalten da außen.
Oh, das war schwierig. Ich glaube, es gibt einen halben. Einen müsstest du jetzt mir noch nennen.
Ja, ach.
Also jetzt, ich sag dir mal die Nationalitäten. Zweimal Slowakei und zweimal Italien habe ich hier noch auf der Liste. In Klammern vielleicht noch einmal Frankreich, aber bei dem weiß ich nicht, ob es wirklich noch weitergeht diese Saison.
Ja, ich weiß nicht, ob Pujol noch spielt.
Das weiß ich eben auch nicht, ist noch nichts Aktuelles.
Kohut noch spielt.
Ja, sehr gut, der ist dabei.
Cisola könnte sein, dass der noch spielt.
Den habe ich nicht.
Er hat immer noch zweite Liga gespielt in Italien.
Ja, also es geht nur um jetzt erste Liga.
Ja, und zweite Liga in Italien ist schon sehr professionell. Ja. Also da machst du dir viele Feinde jetzt, wenn du sagst.
Irgendwie muss ich es einschränken.
Wen haben wir denn aus Italien noch? Einen Zuspieler haben wir.
Ja.
Saita?
Ja. Sehr schön. Also du hast deine Punkte. Ja.
Wow.
Dann haben wir noch einen Ogurczak.
Ogurczak spielt auch immer noch?
Ja, im gleichen Verein wie Kohut.
In die Heimat, glaube ich, zurück.
Ja, genau. Ja. In der Slowakei. Und dann gibt es noch einen relativ bekannten Namen, russischen Namen, italienischer Nationalspieler früher auch mal. Antonov.
Antonov, genau.
Der wechselt jetzt auch wieder nach Russland.
Ja.
Ja, das waren die.
Ja.
Aber du hast deine nötigen und du hast damit auch deine Punkte zusammen für den Rotwein. Herzlichen Glückwunsch.
Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch in die Recherche gehen.
Björn André war ja auch noch bis letzte Saison aktiv, aber jetzt nächste Saison nicht mehr dabei.
Es gab ein paar, die jetzt, einige haben wirklich lang noch gespielt. Wie gesagt, Cisola in Italien. Weiß ich nicht, ob der
noch... Ja, da muss ich nochmal nach.
Ja, guck mal nach, ob ein Brescia noch spielt, zweite Liga.
Ja. Es sind auch viele irgendwie in den Trainerjob gewechselt.
Ja. Von Stocker hat auch noch lange gespielt.
Aber aktuell nicht mehr, ich weiß nicht, vor 2 Jahren glaube ich noch.
Ja, oder letztes Jahr oder so aufgehört, ja. Genau.
Jo. Schon einige bekannte Namen. Da waren schon
viele Leute über die Jahre.
Ja. Hast du mal gezählt gehabt?
Nee. Es gibt noch einen jungen Italiener, der spielt auch immer noch zweite Liga in Italien. Wie gesagt, zweite Liga gilt schon als Profi.
Ja, mit dem also in Italien. Bruder von Ennio warst du ja auch mal in der Mannschaft.
Mit dem Bruder von Ennio, ja, genau. Der war auch junger Spieler.
Der spielt aber auch
beide nicht mehr, aus Treviso. Genau.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir werden nochmal recherchieren, wo wir da was finden.
So viel recherchieren wollten wir doch gar nicht mehr, oder? Cayetan wollte Radfahren, habe ich gehört.
Zur Recherche.
Bei welchem Team bist du
jetzt? Rotwein.
Ah ja, okay. Bounce Horse Cup ist dann nächstes Wochenende. Was erwartest du dir? Passt dir das eigentlich in die...
Bounce House Cup? Nee, das ist noch ein bisschen länger hin. Ne? Jetzt haben wir erstmal...
Das ist Wochenende vor dem Beginn der...
Jetzt haben wir Sylt-Meisterschaften, dann haben wir ein Wochenende, wo wir intern spielen, dann haben wir Gießen und dann kommt der Bounce House Cup.
Okay.
Also,
aber nachdem der Podcast rauskommt.
das hoffen wir mal nicht.
Nee, aber passt dir das in die Vorbereitung oder siehst du das?
Das nächste Woche im Bounce House Cup?
Nee. Ja, nach der Veröffentlichung des Podcasts.
Ah ja, ach so. Jetzt.
Wir sind in einer Zeitschrift.
Also nächste Woche Bounce House Cup nicht verpassen.
Wir müssen noch mal vorsichtshalber erwähnen, am 20.10. bis 22.10. In ja, Hildesheim.
Ich habe es eingetragen im Kalender, ich werde es nicht verpassen.
Ich glaube, dich will mal rausschauen.
Nee, zurück zu deiner Frage. Ja, passt rein. Wobei ich immer noch nicht so richtig, was ist das? Ist das Vorbereitung? Ist das ein offizieller Titel? Ich weiß nicht so richtig. Also für uns ist das erstmal eigentlich noch mit Teil der Vorbereitung, ne? So, wo wir auf der Zielgeraden sind. Von dem her sind das nochmal drei gute Spiele, so auf gutem Niveau, gute Rahmenbedingungen da, 3 Tage intensiv mit der Mannschaft, Zeit, Einzelgespräche auch nochmal zu führen oder ein Meeting zu haben. Von dem her, finde ich, also letztes Jahr war das eigentlich ein gutes Event, fand ich. Ne? Und ich rechne das schon mit ein in die Vorbereitungsspiele, wie viele Spiele wir so machen. So, ne? Auch, guck mal, Bounce House haben wir nochmal 3 Spiele, wo wir auf jeden Fall auch komplett sind, weil dieses Jahr sind das nicht so viele, wo wir komplett mit der Mannschaft spielen. Von dem her, ne, das passt.
Absolut schönes Format, macht Freude auf die erste Liga.
Ja.
Perfekt, liegt gut in der Woche vorher. Perfekt.
Auch letztes Jahr, es war irgendwie nett, alle in den Rahmen oder den Rahmenbedingungen, alle waren relativ entspannt, auch so Trainerkollegen und sich da so ein bisschen auszutauschen. Also das war ein schönes Event, fand ich. Ich glaube, dieses Jahr ist ein bisschen, dadurch, dass mehr Teams sind, so ein bisschen mehr auf 2 Hotels verteilt. Den kriegt so ein bisschen ein anderes Flair als letztes Jahr. Mal gucken.
Ja, und teilweise auch eben in Gießen dann direkt gespielt, nicht?
Nicht nur in Hildesheim. Eine Halle reicht nicht mehr. Ja. Ne? Müssen mal gucken, dass wir das erste Spiel gewinnen. Ich glaube, dann bleiben wir in der.
Ja.
Bleiben wir, glaube ich, ziemlich viel in der.
Das erste, wie beim letzten Bounce House Cup auch. Man muss gegen Herrsching gewinnen und dann ist man weiter.
Erstmal muss Herrsching gewinnen, das erste Spiel.
Ach ja, stimmt. Die haben wir vorher noch.
Ja. Ja, genau.
Ja,
genau.
Ja. Aber ich glaube, wir sind eigentlich weitestgehend so, haben eine ganze Menge durchgemacht und wir wollen ja nicht irgendwie.
Ihr habt einiges durchgemacht, das merkt man auf jeden Fall. Ja,
ja, und wir haben gar nicht über die anderen Mannschaften gesprochen, also über die 5, die wir oben einordnen, aber die fallen alle unter die Kategorie Hau mal weg.
So, ne? Hintenrum will er es nochmal erreichen.
Wäre nochmal Thema für einen eigenen Podcast.
Ich glaube, wir trennen jetzt mal ab. Wir sind wahrscheinlich jetzt bei einer Zeit, so lange
auf
hat man
schon lange. Auf alle Fälle, nicht mehr. Das ist eigentlich schon lange über meine Zeit hinaus.
Ich denke, wir sagen mal danke. Danke dir, Stefan. Gnadenlos gut wieder. Super kurzweilig. Vielen, vielen Dank dir.
Ja, ich bedanke mich bei euch für die Einladung. Es war wieder mal sehr, sehr nett.
Und wir müssen hier noch aufessen, gell? Das muss man ja auch noch dran denken.
Ja, hier steht einiges vor mir auf dem Tisch. Aber ich traue mich dann immer nicht, ne? Wenn man so redet und dann so
schmatzt. Deswegen müssen wir jetzt aufhören, damit wir essen können.
Ja, genau. Absolut. Und nochmal das Bier aufmachen. Wir sagen auf jeden Fall schon mal noch erstmal noch Danke an die HörerInnen. Bleibt uns treu, gebt uns gerne ein Like und wir sagen Butter.
Bei die
Hühnen.
Vielen Dank und tschüss.
Wir sind die SVG aus Lüneburg. Ob groß, ob klein, ob jung oder alt, wir ziehen das Ding hier zusammen durch. Wir sind die SVG aus Lüneburg. Und ganz egal, wer uns gegenübersteht, unser Block hält Stand ohne Furcht.